So, hallo und herzlich willkommen zu Channelcast. Welche Folge haben wir denn überhaupt? 28.
28.
Zur Folge 28 von Channelcast, heute am Freitagvormittag. Wir haben es zwar bekannt gegeben, ich weiß aber nicht im ausreichenden Stil, aber heute wäre eine ganz gute Möglichkeit, uns auch mal live zuzuhören. Aber für alle, die es jetzt dann irgendwann später hören, ist natürlich viel, viel zu spät. Ja, heute sind wir wieder vollzählig. Der Damian ist wieder mit dabei und aus dem Urlaub zurückgekehrt, braun gebrannt.
Habe die Ehre.
Schaut ganz entspannt im Hier und Jetzt aus.
Dankeschön.
Und der Andreas, leicht angeschlagen allerdings.
Leicht überhängend von einer Distributorenveranstaltung in München die letzten zwei Tage.
Genau, man hört es ja an der Stimme.
Etwas erkältet und ja, aber es geht.
Aber es geht.
Ich sage einfach wenig heute.
Ja, ist ja wunderbar.
Das kannst du doch gar nicht.
Doch, das kann ich total gut. Ich habe das geübt.
Naja, zumindest kann man es jetzt nicht heute Morgen um 11 Uhr auf Müdigkeit zurückschieben oder sowas, ne?
Was?
Müde bist du ja wahrscheinlich nicht mehr.
Nein, ich bin so fit wie wirklich selten.
Na, das ist doch prima. Wir haben Post bekommen, hier steht ein Päckchen.
Ja.
Damit magst du es parallel mal aufreißen.
Brauchst du eine Schere oder irgendwas?
Ja, ich glaube schon.
Machen wir das gleich mal als erstes.
Oh Mann, das hat ja richtig Gewicht.
Das hat Gewicht, ja.
Es kann sich nur um Stunden handeln, wenn der Andreas mir mit irgendwas spitzen...
Oh, da kommt der gleich mit einem Teppichmesser mit so einem gefährlichen Teil.
Damian, verletzt dich nicht.
Ja.
Ich versuch's mal. So.
Oh. Viel Papier.
Freunde. Cola-Fläschchen.
Ui.
Oh. Eine Riesenpackung für die Fußballmannschaft.
Sehr gut. Oh, Cola-Flaschen sind...
Und hier...
sind der Hit. Man
muss 150 die erstmal aufmischen. Weiße Mäuse, ebenfalls von Haribo.
Oh, so. Weiße Mäuse sind böse.
Warum?
Oh, das kann ich gar nicht.
Was haben wir hier noch?
Oh, weiße Mäuse sind schlimm.
Original Barbecue-Soße, das ist
der Christian. Hey, jawohl, genau. Sehr gut. Es schaut zwar etwas schlecht aus dieses Jahr mit der Grillsaison, aber...
Warum? Ehrlich?
Warum denn?
Naja, das Wetter war jetzt bisher nicht so toll.
Ja, das ist doch keine Entschuldigung. Für einen echten Griller ist das keine
Also wir haben die letzten... Also
meine Dachterrasse ist zwei Wochen nicht überdacht.
Vorher fast jeden Tag gegrillt, erzähle ich später.
Okay.
Also wir haben gegrillt wie die Weltmeister.
Ja, und das Ganze geht mit einem ganz kräftigen, dem Mann gebührt ein Trollala und Dankeschön an Jörg Saalmann. Jörg, vielen Dank.
Unser Gast vom letzten Mal.
Vielen Dank, Jörg. Vom letzten Mal, genau.
Das ist ganz, ganz,
prima.
Ganz super.
Sind wir süßigkeitenmäßig auf alle Fälle wieder gut versorgt für die nächste Zeit.
Weiße Mäuse. Gut, dass keine Frauen im Zimmer sind, die stünden jetzt auf den Tischen.
Aber wir haben noch Butterbrezen hier und
da gibt es auch noch
Brezen
und
Gepäck übrigens.
Und ne? Gepäck.
Eieiei.
Andreas hatte zwar schon vorgeschlagen, ob er nicht Weißwurst nebenher noch, aber...
Weißwurst mit Weißbier, aber ohne Geschmatze Weißbier geht das wollen wir ja dann, nicht.
Das, ja, genau. Und dann könnte ich mich auch gleich zum Schlafen mitlegen. Also wenn ich am Vormittag schon Alkohol trinke und Weißbier dann...
Ach, Weißbier. Ich dachte, für euch Bayern ist das kein Alkohol.
Ja, aber, na doch,
ich meine schon.
Also für mich ist Weißbier ein absoluter Frühstücksbestandteil, muss ich mal sagen.
Tatsächlich?
Ich trinke Weißbier nur, wenn ich Weißwurst esse, sonst nie.
Ach so.
Ich mag das nur zur Weißwurst und Weißwurst ist halt so eine Frühstücksgeschichte und das ist so immer so um 11 oder was.
Ja, ja.
Und das geht, aber ich lege mich dann meistens auch dann so um 1 oder 1:30 hin.
Ja, also schon.
Weil dann wirklich
klar.
Der Tag.
Ich muss da aufpassen, wenn der irgendeiner Geburtstag hat oder sowas und meint, der müsste dann Sekt ausgeben oder so. Also wenn ich da in der Früh dann um 10 ein Glas trinke, dann also da ist der Tag für mich gelaufen.
Mhm.
Das ist echt Ende. Naja, gut.
Ja, aber es gibt so verlorene Tage, die wirklich ganz interessant sind.
Ja, das wenn du nichts mehr vorhast an dem Tag, kann man das gut machen.
Ja, absolut, absolut.
Weil dann schwebt man dann so dahin den Rest des Tages.
Wir können ja mal einen Channelcast vom Nockerberg machen. Das ist hier gleich um die Ecke.
Ja.
Und da gibt es so einen schönen Tisch mit Blick über die Stadt. Und
also, können wir so vor uns hin podcasten?
Ja, der Podcast fangen wir uns um 10 an.
Und lassen es mal so laufen.
Lassen das dann so laufen.
Ja. Genau. Nee, ganz herzlichen Dank auch wieder für zahlreiches Feedback. Meistens dann tatsächlich in persönlichen Gesprächen. Gerade in den letzten Tagen wieder viel drüber gesprochen. Und ganz herzlichen Dank für den Zuspruch. Wäre natürlich schön, wenn es das ein oder andere Mal auch in irgendeiner Form sozusagen öffentlich wird. Aber ist natürlich toll zu hören, dass das Format gut ankommt und euch auch Spaß macht. Und ihr da auch gerne zuhört. Und das motiviert uns natürlich hier auch weiterzumachen. So, wir fangen an mit dem üblichen Thema, nämlich Aktuelles und Personalien. Wir wollen jetzt in Zukunft versuchen, nicht mehr jede kleine Mini-Personalie hier aufzuführen. Das ist dann doch etwas müßig, aber so ein paar große Personalien, die es eben gibt in der Branche, an denen kommen wir natürlich nicht vorbei. Und da wollen wir sicherlich auch ein bisschen drüber sprechen, weil wir kennen uns natürlich alle untereinander, zumindest einen Großteil. In der Branche geht ja bekanntlich auch niemand verloren.
Das stimmt nicht.
Weil?
Doch, es gehen immer wieder welche verloren.
Ja, die, aber die sind relativ gering, die Verluste.
Die tauchen, ja, man verliert sie dann aus den Augen und aus dem Auge, aus dem Sinn. Aber wenn wir genau drüber nachdenken würden, sind einige Leute einfach nicht mehr da.
Ja, das ist richtig.
Du meinst jetzt Luc Raré und so? Oder
ja, der ist in einer anderen Branche.
Ja.
Vielleicht kommt er wieder.
Ja.
Nimm mal ein Beispiel, was meinst du denn?
Nee, also fällt mir jetzt nicht ein aktuell, aber mir ist das oft öfter schon mal aufgefallen, dass Namen einfach dann verschwinden,
also
die da sind. Jetzt, wenn du mich darauf ansprichst, das ist wie, wenn du mich auffordern würdest, erzähl mal einen guten Witz, fällt mir auch keiner ein, aber echt? Nachher auf der Heimfahrt, da fällt mir bestimmt
einer. Jede Menge wahrscheinlich.
Ja.
Das ist die Situation, die Mascha fürchtet.
Dass er da daheim alles erzählt, oder?
Aber das nur am Rande.
Nein, pass auf, zum Beispiel Günther Hirschmann. Ewig lang habe ich ihn nicht gesehen.
Ja.
Und nichts gehört. Und der war in der Branche sehr präsent. Und ich glaube, der macht auch noch irgendwas.
Wirklich?
Aber ich denke, ja. Hä? Aber irgendwie lang nicht mehr aufgetaucht.
Ja, sicher.
Der war aber auch schon älter, ne?
Als er ja.
Wie hießen der damalige Geschäftsführer von Nokia, als sie noch Monitore gemacht haben, der dann so vorweg ging?
Oberlehner. Oberegger.
Oberegger. Ja. Der war dann ja einige Zeit bei Vorwerk.
Ne? Ja. Genau.
Da haben sie ihn dann irgendwann gechüsst. Die Zahlen waren schlecht. Und seitdem
ich habe von ihm wirklich sehr lange nichts gehört.
Also ich könnte mir vorstellen, der fährt jetzt nur noch seinen Porsche spazieren und steht auf dem Golfplatz. Ja. Also das war ja, als er damals, wo war das, bei Sony raus war, nee, bei Nokia raus, noch am selben Tag ist er hier zum Porsche Zentrum Olympiapark gegangen und hat sich einen Porsche geholt.
Mit seiner Abfindung.
Wurde erzählt. Er hat es mir nicht selbst erzählt, aber jemand hat mir es erzählt, der ihn sehr gut kennt. Ich kann mir das gut vorstellen. Oberegger war ein cooler Typ ein cooler Typ.
Ja. Der war schon witzig. Ich hab den das letzte Mal getroffen, das ist auch schon ein Jahr woher, auf einem Golfturnier. Und dann saßen wir zusammen am Tisch, er mit Frau und Bernd Bischof mit Frau und haben so ein bisschen geredet. Das war eine sehr interessante Unterhaltung, weil er dann so von Vorwerk erzählte und was er da so macht. Und dann weiß ich noch genau, Bernd Bischof, damals schon bei Fujitsu Siemens. Mhm. Bernd Bischof sagt dann so, ja, also er hätte sich neulich mit den Leuten von Ruhrkohle oder was getroffen. RAG.
Ja.
Er hat neulich die Vorstände von RAG getroffen, hatte dann auch die Karten dabei, mit denen hat er so zusammengesessen und da hat er gesagt, die haben gar nicht gewusst, dass wir die besten Unix-Server der Welt haben. Das habe ich denen erstmal erzählt. Und ich dachte, hey, ja. Computer verkaufen ist total super. Das hätte ich auch mal lernen müssen.
Sehr gut.
Das war echt eine witzige Situation.
Ja, Oberegger war jedenfalls neben Walter von Schitnicki einer der wenigen, die gerne blaue Sakkos mit goldenen Knöpfen getragen haben.
Ja.
So ein Markenzeichen von dem fand ich. Ne?
Ja, ist richtig.
Weil man extrem adrett und schick gekleidet.
Ja, ja.
Braune Schüchen dazu.
Wobei Walter von Schitnicki ja noch in der Branche ist bei CANCOM.
Ja, bei CANCOM, ja, richtig.
Ja.
Zwar Aufsichtsrat, aber hattet ihr mit dem eigentlich gesprochen auf der CANCOM? Einweihung?
Nee, da hatte ich
nicht. Ich hatte ihn kurz gesehen, aber nicht wirklich gesprochen.
Nee.
Ich auch nicht.
Was willst du auch mit ihm reden?
Ich kenne den Mann seit 20 Jahren.
Ja,
und wir haben öfter mal geredet und waren meistens einig, manchmal war er überhaupt nicht einverstanden mit dem, was ich so tat.
Ja, damals, also, das stimmt, damals, als er noch wirklich im Business und verantwortlich war, aber dann jetzt ist er ja doch im Wesentlichen eher
beratend tätig.
Ja.
Naja.
Freizeitorientiert.
Ja.
Doch, schon.
Freizeitorientiert,
ja. Ja. Darüber kannst du mit ihm prima reden, auf jeden Fall.
Ja, doch. Walter, mit dem Walter von Schitnicki kann man über alles Mögliche reden.
Ich habe doch nicht mehr was über, was in der IT-Branche los ist.
Ja, was bei Cancom los ist vielleicht.
Ja, bei Cancom, das sollte er nach Möglichkeiten Cancom, ein bisschen wissen.
Cancom und angrenzen. Oh ja, ist ja schon eine Menge.
Stimmt.
Würde ich mal behaupten.
Ja. Was für ein lustiges Pläuschen.
Aber echt.
Jo. Seid ihr sicher, dass wir wirklich das in dem Kaffee
kann? Soll ich das Intro nochmal reinspielen?
Hey, das Intro ist super. Ich kann unser Intro, mache ich total gut. Stimmt einen immer völlig gut ein auf die Branche.
Passt schon, ist ja ein Laber-Podcast. Da darf man ein bisschen labern, oder? Es muss nicht alles so strukturiert sein.
Nein. Furchtbar. Aber jetzt haben wir doch schon Beispiele von Leuten, die in der Branche nicht mehr so aktiv sind, haben wir doch prompt gefunden.
Das stimmt schon. Ja, natürlich findet man die, klar. Aber es gibt zwei aktuelle Personalien auf Herstellerseite.
Zwei.
Ja, koreanische Unternehmen, muss man jetzt gleich einschränkend dazu sagen.
Ja.
Gibt es mit Sicherheit noch mehr. Das eine ist Michael Vorberger. Der wird neuer Vertriebschef bei LG oder ist bereits neuer Vertriebschef bei LG. Da tut sich ja auch immer ständig was bei LG, ne? Also da ist ja keiner wirklich so lange richtig an Bord.
Der Vorberger, der war doch schon bei LG, der ist befördert worden, oder nicht?
Ich glaube schon,
der ist befördert worden.
Der ist befördert worden,
richtig.
Und die zweite Meldung, die wir noch haben aus von einem koreanischen Unternehmen, das ist dann natürlich auch Samsung. Da geht es um den Michael Grote, der ja im Januar, ich glaube es war Mitte, Ende Januar, angetreten ist bei Samsung und dort den Bereich Monitore, beziehungsweise Displays nennt man das heute, glaube ich, Monitore sagt man gar nicht mehr, Displays verantwortet hat. Der Michael Grote war lange Zeit bei BenQ, war dort auch am Schluss nicht nur Geschäftsführer, dann später auf Europaebene sogar noch tätig, ist dann raus aus dem Unternehmen, hat dann zusammen mit einem Kollegen, hätte ich jetzt fast gesagt, vom Handelsblatt.
Ja, kann man schon Kollegen nennen.
Kann man Kollege sagen. Ja. Der aber auch raus Denk ist, doch. Der vorher beim Handelsblatt war, eine Unternehmung gegründet, die Deutsche Unternehmensbörse. Das war ein reines Online-Projekt und konzentrierte sich darauf, Unternehmen sichtbar zu machen, Unternehmen findbar, auffindbar zu machen, die ihr Unternehmen verkaufen wollten. So, und
Ich glaube, das gibt es auch noch.
Das gibt es noch.
Bloß erst der
Grote ist raus.
Immer noch erreichbar unter dub.de, kann man sich das auch noch anschauen.
Ich fand das immer sehr spannend. Habt ihr mal die Newsletter gelesen?
Ja.
Diese Unternehmensportale, ich fand das immer sehr spannend, zu gucken, wie so Unternehmen tatsächlich bewertet werden. Mhm. Und also es könnte auch so eine Empfehlung mal sein, mal reinzuschauen, liebe Hörer.
Mhm. Ja,
das ist durchaus interessant und lesenswert.
Ja. Ja, es gibt eigentlich auch sonst kaum eine Plattform, also mir ist zumindest keine bekannt in der Art, eine Plattform in der Art, wo das alles mal zusammengetragen wird, wer dort alles zum Verkauf steht. Meistens steht es ja nicht konkret drin, wer es ist, sondern was für eine Art von Unternehmen das ist und so weiter und so fort.
Aber man kriegt einen sehr schönen Branchenüberblick.
Ja.
Also wenn man über IT immer so jammert, dann schaut man sich das an und denkt, hey, andere Branchen sind so toll auch wieder nicht.
Ja, weil es schaut auch nicht besser aus.
Oder eben nicht.
Ja. Naja, jedenfalls, er als alter Hamburger ist dann nach Frankfurt oder Schwalbach geeilt, um bei Samsung eben diesen Job anzutreten. Ja, und jetzt kam vor, glaube ich, wie lange ist es her, 14 Tage? Ja, 14 Tage müsste ungefähr her sein, die Nachricht, dass Michael Grote Samsung bereits wieder verlassen hat.
Ja.
Da stellt sich natürlich die Frage, warum und weshalb war das so? Und ich glaube, da gibt es durchaus unterschiedliche Ansichten, nämlich seine Ansicht, die von Michael Grote, die Sichtweise und natürlich auch die Sichtweise von Samsung. Er hat schlicht und einfach jedenfalls die Probezeit nicht überstanden. Also es war ziemlich genau das halbe Jahr.
Mhm.
Ja, da hat man also vorher noch die Kündigung ausgesprochen. Natürlich wurde gesagt, zwar quasi im gegenseitigen Einvernehmen und so weiter und so fort, tatsächlich, was man so hört aus den Kreisen, hat es nicht wirklich auch harmoniert. Also man hat da auch nicht so wirklich die Zusammenarbeit, die Art Zusammenarbeit gefunden, die sich Samsung vorgestellt hat und die sich der Michael Grote vorgestellt hat. Und so hat man sich dann doch dafür entschieden, wieder getrennte Wege zu gehen.
Mhm. Ja, der Michael Grote ist ja jemand, der schon sehr direkt ist.
Ja.
Und Samsung ist ein Unternehmen, in dem es nicht unbedingt so direkt und familiär zu.
Ich sag das. Das ist schon richtig. Also was ich noch gehört habe, ist, dass derjenige, der koreanische Manager, der ihn damals eingestellt hat, also ihn an Bord auch geholt hat,
nach Korea zurück.
Korea auch wieder abberufen wurde und sein neuer Chef sich das ungefähr noch 14 Tage angeschaut hat und dann hat man eben festgestellt, es passt nicht so. Der koreanische Manager, wie es auch typisch ist, hätte das auch nicht zugeben können sozusagen, also wollte da auch sein Gesicht nicht verlieren. Also schwierige Situation natürlich.
Natürlich sehr, sehr schade, muss man sagen. Aber es ist auch nicht völlig unerwartet, weil die Chancen von dem Michael Grote dort waren bestenfalls 50-50, dass er dort dauerhaft bleibt. Und Andreas, du hattest es ja gesagt, er ist sehr direkt auch in seiner Ansprache. Ja. Außerdem war er lange Geschäftsführer bei BenQ und dann anschließend auch bei der DUB, gewohnt, seine eigenen Vorstellungen auch um und durchzusetzen. Und hier bei Samsung war er in der Hierarchie dritte oder vierte Management-Ebene. Mhm. Da hast du natürlich ganz andere, begrenzte Möglichkeiten als Geschäftsführer. Ja. Ne? Und da kann ich mir vorstellen, dass er da relativ schnell auch so an seine Grenzen gestoßen ist oder an Widerstände gestoßen ist und dass beide dann halt nicht glücklich mit dieser Situation geworden ist. Und schade finde ich es deshalb, weil ich habe ihn auf der CeBIT getroffen, da war er noch nicht lange im Amt, er war euphorisch.
Ja, er war richtig gut drauf.
Er war wirklich euphorisch und voller Tatendrang und wollte was bewegen und so weiter und so fort. War auch sogar bereit, hatte das mit seiner Familie besprochen, von Hamburg dort in die Gegend umzusiedeln, ins Ausland quasi. Das heißt, er war mit vollem Commitment dabei und seine Familie. Und wenn es dann nicht klappt, dann ist es einfach schade.
Ja,
dann ist es echt bitter, muss man sagen. Insofern tut mir das wirklich leid.
Ja.
Wollen wir hoffen, dass der Michael da eine gute neue Lösung findet.
Ah, da bin ich mir sicher, dass er da was findet. Ja? Ich denke, er braucht einfach ein geeignetes Umfeld und das weiß er jetzt auch. Denke ich, war für ihn sicherlich auch eine Lehrstunde. Er ist ein Macher, also sonst hätte er auch nicht eine eigene Unternehmung noch gegründet, die er gestaltet, die er voranbringt. Da war er auch extrem engagiert in dem Bereich.
Mhm.
Also ich habe ihn da auch nie anders kennengelernt, aber ich sehe es auch so. Also in BenQ hat er natürlich viel mehr Handlungsfreiheit gehabt und konnte da auch gestalten.
Mhm.
Und ich glaube, den bei Samsung
ist es schon sehr hierarchisch, aber
zu sagen, Leute, ihr müsst das und das machen und die Richtung und das will ich haben und so stelle ich mir das vor, glaube ich, kommt bei den Samsung-Leuten dann immer nicht so gut
an. Ne? Es ist ja auch so, wenn du das jetzt überlegst, er kommt von der BenQ, wo er sicher erfolgreich war, aber aus einem relativ kleinen Umfeld.
Mhm.
Und wechselt zum Marktführer.
Mhm.
Und zwar zum dominanten Marktführer seit vielen Jahren. Und wenn du jetzt sagst, okay, da kommt, wenn ich jetzt beim Marktführer sitze, dann denke ich mir, da kommt einer von BenQ und erzählt mir, wie es besser geht. Und muss sagen, ja, wieso hat das denn bei BenQ irgendwie? Mhm. Wieso sind wir denn Marktführer seit 20 Jahren?
Und
also das ist natürlich schon schwierig, wenn du in so eine Organisation reinkommst, die schon erfolgsverwöhnt ist und die jetzt ja auch nicht akut ein Problem hat.
Hm.
Also ich stell mir das schon schwierig vor, klar.
Dazu kommt
und wenn du 10-mal recht hast mit deiner Ansage, klar, dann kommt erstmal, wieso? In der Vergangenheit, wir stehen auch super da.
Die schwierige Situation im Monitorgeschäft war bestimmt auch nicht zuträglich oder förderlich, dass sie gesagt haben, Michael, wir haben dich so lieb, bleib bloß hier. Also da kam sicherlich einiges dann zusammen.
Denke ja. Also,
aber ich denke, wir werden wieder von ihm hören, also da mache ich mir jetzt auch keine großen Sorgen.
Sorgen mache ich mir auch nicht.
Das wird schon.
Und ich glaube nicht, dass er ein Problem hatte mit der Schlagzahl bei Samsung, weil die Schlagzahl hat er selber.
Das kann es nicht gewesen.
Also das kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen.
Nee, das glaube ich
auch. Da habe ich gedacht, also so von den Koreanern, wenn einer das Tempo mitgeht und so, das kann der locker.
Hm. Ja, das stimmt wohl. Ja, bei HP hat sich auch einiges getan. Da sollten wir auch kurz drüber sprechen. Also zum einen der bisherige Deutschlandchef, der Volker Smeed, ist abgetreten und hat HP verlassen. Nachfolger geworden ist der Heiko Meyer, alter Bekannter.
Alter Bekannter,
kann man absolut so sagen. Der hat ja lange Zeit den Druckerbereich dort geleitet bei HP. Ist dann auf Europaebene gewechselt und ist jetzt wieder zurück als, als neuer Geschäftsführer und HP-Chef. Volker Smeed, ja, ehrlich gesagt, ich habe nie ganz verstanden, was Volker Smeed bei HP macht. Also der war für mich nie visibel. Ich habe den nie wieder so richtig kennengelernt.
Er war halt als Bitkom-Chef irgendwie.
War für mich jemand, der sehr stark Direktvertriebler ist. Also mit seiner Historie. Dafür sah ich ihn aber ehrlich gesagt dann zu wenig bei den Partnern. Auch die Partner haben beklagt, dass sie ihn relativ selten gesehen haben.
Stimme zu.
Und
stimme dir zu.
Von daher
hast du recht.
Naja,
fand ich das schon ein bisschen komisch.
Ja, was soll ich dazu sagen? Also Smeed, manche sagen ja, war eine Fehlbesetzung. Ich bin da nicht so sicher, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man muss auch, bitte?
Er war lang bei HP.
Nee, der war nicht lang bei HP, drei Jahre.
Ja. Das waren nur drei Jahre.
Und er hat sich in der Anfangszeit mit den Amerikanern, gerade mit den Amerikanern auch sehr, sehr gut verstanden. Und man muss sehen, welche Aufgabe hat der Deutschlandchef von HP? Die Organisation bei HP ist ja so, dass die Business-Unit-Leiter, die anderen Geschäftsführer, die direkt für das operative Geschäft tätig sind, berichten ja nicht, oder nicht ist falsch, aber sie haben sie berichten, was ihre Umsatzverantwortung betrifft, nicht an den Deutschland-Geschäftsführer, sondern sofort an den entsprechenden Europa-Chef, der für das Ressort zuständig ist. Und deshalb hat der Deutschland-Geschäftsführer eher eine, ich sage mal, verwaltende Funktion in seiner in diesem Unternehmen. Das heißt, alles, was mit Personal, was mit Steuern und so weiter und so fort zu tun hat, das obliegt halt eben diesem Deutschland-Geschäftsführer. Er hat jetzt nicht diese operative Sales-Verantwortung, wie das in anderen Unternehmen der Fall ist. Deshalb sieht man ihn natürlich auch nicht so häufig. Warum ist er jetzt nur so kurz da gewesen? Man weiß ja auch nicht so genau, ist er gefeuert worden oder ist er selber gegangen? Der eine sagt so, der andere sagt so. Ja. Sicher die Marktanteilsverluste von HP im PC-Markt, in Deutschland waren jetzt auch nicht so klasse und haben seine Position gestärkt. Diese ganzen Stellenstreichungen allerdings auf der anderen Seite, die Schließung des Standortes in
Rüsselsheim.
Das
scheint wohl auch alles nicht so allglatt abgelaufen zu sein.
Ne? Ja, und was ich jetzt dem Manager-Magazin nochmal entnommen habe, ist war ein ganz interessanter Artikel, dass die Amerikaner also gerne möchten, dass in Deutschland über das bekannte Maß des Stellenabbaus hinaus noch weiter abgebaut wird. Mhm. Irgendwie, was war da, von 450 oder 600 weiteren Stellen ist da die Rede. Und die Kollegen hier vom Handelsblatt, die schreiben dann dazu, oder die Kollegin, dass der Smeed es einfach irgendwie, dass er da jetzt, wie schreibt es, als zu einer Entfremdung gekommen ist zwischen ihm und dem amerikanischen Headquarter, also zu Deutsch gesagt, er hat da einfach keinen Bock mehr darauf, immer nur Geschäft abzubauen, das Unternehmen abzubauen und war vielleicht auch nicht mit den Anforderungen immer einverstanden, die aus Übersee gekommen sind, dass er dann vielleicht auch einfach müde war und da kein Nerv mehr zu hatte und das dann, wie das ja nicht selten so ist, dass man dann einfach sich zusammengesetzt hat und gesagt, komm, wir haben da jetzt einfach, wir sehen da keine gemeinsame Zukunft. Und die HP-Kollegen dann gesagt haben, dann suchen wir uns jemanden, der unserer Vorstellung eher geneigt ist umzusetzen und sich das zutraut, dass man sich dann getrennt hat. Also ich habe von dem Volker Smith, es stimmt schon, er ist relativ unsichtbar gewesen, das waren aber die Vorgänger im Amt auch, bis auf Menno Harms vielleicht. Menno Harms, ne? Ja, wollte grad und sagen, das ist ja auch schon eine ganze Weile her. Da hat man von denen wirklich nicht besonders viel gesehen. Und ich würde mir jetzt also wirklich kein Urteil anmaßen, ob der Smith jetzt einen guten Job gemacht hat oder nicht, ob das ein fähiger Manager ist oder nicht. Ich glaube, das können wir drei hier
vielleicht können Tisch wir vielleicht kann man uns auf, darauf einigen, dass offensichtlich jetzt der Zeitpunkt gekommen war, vieles nochmal neu zu machen. Also die Ära war einfach sozusagen ein Stück weit auch vorbei. Man wollte vielleicht jetzt von beiden Seiten aus signalisieren, bis zu dem Punkt ist man jetzt gekommen, jetzt kommt einfach der nächste Abschnitt. Also es war einfach so eine Ära oder so ein Abschnitt, der auch irgendwo zu Ende gegangen ist. Ne?
Ja, kann man sehen. Und es ist ja auch nicht der
von beider Seiten
und Personalwechsel, der jetzt bei HP stattgefunden hat.
Nein, überhaupt
in Deutschland nicht, aber erstmal weltweit ja schon mal gleich gar nicht.
Ja.
Da gab es ja auch wirklich Veränderungen im Top-Management. Ja. Also da ist einfach derzeit eine Menge Bewegung drin.
Ja, da ist wirklich viel also Bewegung drin. Und was ich an der Stelle natürlich schön finde, dass man mit Heiko Maier wiederum einen sehr channel-erfahrenen Manager an die Spitze setzt. Ist für mich auch nochmal wieder ein Zeichen, was in dieselbe Richtung geht, auch mit Erlach und Ähnlichen, immer Leute reinzusetzen, die extrem visibel sind oder visibel waren, gut bekannt sind in der Partnerlandschaft, so als Zeichen, um das noch ein Stück weit zu untermauern. Mhm.
Jetzt muss ich zum Smith gerade noch drei Anmerkungen machen. Einmal, ich stimme dir bedingt zu, Damian. Mhm. Und zwar, der Smith ist ja nicht nur Vorsitzender der Geschäftsleitung gewesen, sondern auch Chef der Enterprise Group. Und als solcher hat er natürlich eine Umsatz. Also da müsste er es, meiner Meinung nach, also wenn es so gewesen, wenn es so hätte sein sollen, dass der Smith hauptsächlich repräsentiert, sich um Backoffice und solche Geschichten kümmert, aber als Chef der Enterprise Group ist er hätte er meines Erachtens deutlich stärker auch bei den Partnern unterwegs sein müssen.
Okay.
Dann, ich habe den Smith mal kennengelernt auf einer Veranstaltung, auf so einer Channel, ich glaube Channel Focus oder so hieß die Veranstaltung, ewig lange her,
ja.
Auf einem Podium, wo es um Abgrenzung direkter, indirekter Vertrieb ging. Da hatte ich ihn auf dem Podium sitzen, da war er bei Novell, ich glaube Vertriebsleiter noch. Mhm. Und ich habe den Smith auf diesem Podium total anders erlebt als nachher bei HP.
Aha.
Auf dem Podium ging es darum, wie grenzt man eigentlich ab? Und er hatte dann so seine Geschichte erzählt, wie haben wir das bei Novell gemacht? Mhm. Und ich habe den dort erlebt als jemanden, der sehr zupackend ist, der extrem in die Details geht.
Mhm.
Der hat dann erzählt, okay, wie haben wir provisioniert? Und der hat dann gesagt, okay, wenn man Direktvertrieb und indirekt nebeneinander bauen will, muss man sehr stringent die Kunden zuordnen, dass es nicht zu Zerwürfnissen kommt. Natürlich, klingt in der Theorie ganz logisch und in der Praxis, sagt er, ist das aber sehr kleinteilig. Das heißt, eine Regel, Siemens ist ein Direktaccount, man muss sagen, okay, Siemens ist ein Direktaccount, jetzt nur Siemens oder alle Siemens-Tochtergesellschaften. Okay, alle Siemens-Tochtergesellschaften auch, weil gehört ja alles irgendwie zusammen, macht Sinn. Und dann sagt er, dann geht die Arbeit los. Dann muss sich nämlich einer hinsetzen und muss alle Siemens-Tochtergesellschaften recherchieren, in eine Liste schreiben, muss sagen, okay, die gehören alle dazu. Mhm. Bitte nicht indirekt anfassen und bitte stringent durchhalten. Sagt er, das macht einen Haufen Arbeit und da muss man als Vertriebsleiter wirklich auch durch und anfassen und sich die Mühe machen, die Liste mit recherchieren, mit verifizieren und wirklich sicherstellen, dass das so läuft.
Mhm.
War ich sehr beeindruckt. Das hat er gemacht. Bei HP, als er zu HP gewechselt ist, habe ich gedacht, hey, das tut dem Laden gut, denn da ist jemand, der kennt sich gut aus, der hat das gemacht, der krempelt die Ärmel hoch und stürzt sich ins Tagesgeschäft und ist sehr nah an den Dingen. Und ich habe den bei HP so mitgekriegt, als der anfing, wie so eine ganz neue Generation von HP-Managern, also nicht so die klassischen Leute wie Heiko Maier, der aus dem Druckergeschäft kommt und dann da Karriere intern gemacht hat, sondern so von außen mit Schwung rein und frischen Wind und so. Und war dann sehr erstaunt, dass dann Partner gesagt haben, wir sehen den gar nicht und der repräsentiert meistens und der ist sehr weit weg vom Tagesgeschäft. Ich habe ihn dann einmal erlebt auf einer CAN-Veranstaltung vor, ich weiß gar nicht, vor 3 oder 4 Jahren, wo er einschwebte mit Chauffeur, dann eine Präsentation gemacht hat, die war schon okay, die passte bloß überhaupt nicht zur Veranstaltung. Und das fand ich merkwürdig, weil so kannte ich den nicht. Und dann danach gleich 2 Fragen, Zong und mit Chauffeur und wieder abgeschwebt. Und da habe ich gedacht, Donnerwetter, also das ist nicht das Bild vom Smeet, was ich habe. Das kam mir so vor, als wäre bei HP so etwas abgehoben.
Mag sein.
Und jetzt, nachdem er weg ist und Heiko Meyer wird der Nachfolger, habe ich den Eindruck, auch aus den Personalien in USA und auf EMEA-Ebene, die Frau Wittmann versucht, die alte HP, diesen alten HP-Spirit, der irgendwo unter Fiorina verloren gegangen ist, wiederherzustellen. Mhm. Gerade, dass er Bernd Bischof nicht mehr einschlägt. Aber ihr versteht, was ich meine.
Ja, ja.
Also es kommt mir so vor, als wird alles in diese Richtung gehen. Die alte HP, diesen alten HP-Spirit und wir holen die Leute rein, die damals schon die Sachen wirklich gut gemacht haben. Wir setzen die wieder auf neue Positionen. Die hatten ja die Leute sehr wild verteilt in der Welt und auf die Vertriebsorganisation. Und diese zweite USA-Personalie bei HP passt ja da dazu. Todd Bradley, der PPS-Chef gewesen ist, der zuerst PSG-Chef weltweit war, dann
Chef jetzt von der PC- und Druckersparte.
PPS-Chef Todd Bradley war und ist jetzt zuständig
für China,
weil er den Orden Freund des chinesischen Volkes bekommen hat. Diese Pressemitteilung lasse ich für mich beinahe stalinistisch, wenn ich das mal so anmerken darf. Das ist eine interessante Personalie, weil Bradley kommt eigentlich von Palm. Mhm. Den haben die von Palm irgendwann abgeworben vor 8 Jahren. Dann ist er da in Position gewesen.
Ziemlich aufgebaut worden.
Und hat die Palm ja auch dann akquirieren können, wurde aufgebaut und war dann doch irgendwie neben der McWhitman zunehmend farblos, kam mir so vor. Mhm. Wenn man den Bradley gehört hat, da gab es ja immer die Präsentation der Partnerkonferenz, kann man ja auf verschiedenen Videoportalen nachschauen. Mhm. Und Todd Bradley ist da nicht gerade euphorisch. McWhitman geht auf die Bühne und hat den neuen Spirit und die Partner jubeln. Und dann kommt Todd Bradley und so, oh Mai, haben wir ein neues Notebook gebaut. Und dann denkst du, okay. Finde ich ein bisschen luschig. Mhm. Und es gab ein interessantes Werbevideo. Ich weiß gar nicht, ob wir damals drüber gesprochen haben. Das war, als die HP die ersten Tablets rausgebracht hat. Gab es ja, ein Werbevideo, McWhitman und Todd Bradley präsentieren das.
Ja.
Und die McWhitman hat sich da ein bisschen schwer getan, aber Todd Bradley, der es eigentlich in- und auswendig kennen sollte, weil es ist ja seine Sparte und sein Key-Produkt und also er hat da keine gute Figur gemacht.
Nee,
und dann haben wir gedacht, ja, meine Herren, steht der eigentlich wirklich hinter dem, was er da tut? Mhm.
Ja,
kommt der Mann aus China. Der Weißler, der das China-Geschäft gemacht hat, den sie vor Jahren bei Lenovo mal abgeworben haben. Don heißt er, glaube
ich. Dion, glaube
ich. Dion Weißler kommt jetzt von China nach Amerika und macht die PPS.
Nee, ich glaube nicht, dass der das China-Geschäft gemacht hat.
Der hat Asien-Geschäft gemacht. Der hat Asien-Geschäft gemacht. Saß aber in China.
Ja.
Saß in China bis vor kurzem. Der darf jetzt in Silicon Valley und Todd Bradley muss nach China. Also ich finde das ist keine nette Personalie, finde ich. Also ich.
Aus der Sicht von Todd Bradley.
Aus der Sicht von McWhitman kann ich das, so wie Bradley sich präsentiert hat.
Hatte der Bradley nicht selber Ambitionen auf die CEO-Position bei HP gehabt?
Der wurde mal gehandelt, ja.
Echt? Schon, ne?
Ja, der wurde schon mal gehandelt. Ja. Hatte man schon fast gedacht, dass er derjenige sein könnte.
Ich glaube, das wäre nach hinten losgegangen.
Ist ja auch, hat ja auch so auch nicht stattgefunden. Nee. Aber es ist dann schön, immer solche Sätze dann zu lesen. Team McWhitman hat dann bei der Bekanntgabe dieser Personale gesagt, ich habe Todd gebeten, seine Erfahrungen ja, in diesem Bereich einzubringen.
Da musste ich auch genau schmunzeln.
Da weißt du immer genau, okay. Ja.
Den Freund des chinesischen Volkes.
Dass sie jetzt nicht noch rot wird dabei, na, ja. Das ist dann echt eins. Ne?
Also, gut. Ja, oder komplett in Gelächter ausbricht.
Also
ja. Das ist Wahnsinn.
Ich will jetzt nicht sagen, dass er abgeschoben wurde.
Wahnsinn.
Ist eigentlich schon relativ
Es gibt da übrigens noch eine Randpersonal, die ganz interessant ist, die eigentlich keiner richtig mitbekommen hat.
Du meinst es mit Dell und
genau,
Silver Lake?
Ja. Genau, den nämlich Todd Morgenfeld. Mhm. Bis vor kurzem bei Silver Lake Partners für die Reprivatisierung von Dell federführend mit zuständig. Mhm. Hat jetzt kürzlich, also es war kurz bevor der Bradley abgelöst worden ist, zu HP gewechselt. Was ja auch schon also wirklich sehr eigenartig ist. Hm. Ich arbeite an der Reprivatisierung von Dell und lasse mich parallel von HP abwerben und die müssen doch miteinander gesprochen haben, zumindest 4 Wochen vorher, sag ich mal. Oder zumindest 2 Wochen vorher, wo der noch komplett in den Prozess gesteckt war. Fand ich schon interessant. Das ist so ein interessanter Aspekt dran. Aber der zweite interessante Aspekt dran ist, Todd Morgenfeld soll Impulse bringen, um das Portfolio, um das Client-Portfolio aufzupeppen. Und das Client-Portfolio ist eigentlich genau das, was der Bradley hätte aufpeppen sollen, wo übersichtlich viel passiert ist.
Ja.
Und habt ihr eigentlich mitgekriegt, dass seit Bradley weg ist, HP, ich glaube, 2 Produkte zusammen mit Google angekündigt hat? Mhm. Einen Desktop.
Also
mit Chrome. So ein All-in-One-Desktop mit Google-Betriebssystem und ein Small Business Bundle mit Google Applications. Mhm. Das fand ich auch eine
unter seine Ägide ja noch
sehr interessante Geschichte. Und ich bin mir da nicht so sicher. Es gab ja ein Tablet irgendwie schon letzten Herbst oder sowas. Und ich glaube, die haben jetzt 3 oder 4 Google-Produkte und für den besten Microsoft-Partner.
Ist das mal echt ein
Fund vorgelegt? Klar,
aber ich meine, gerade in dem Client-Markt, das weißt du auch, da wird halt jetzt unheimlich viel rum experimentiert und versucht man alle Richtungen mal,
selbstverständlich,
mal zu gehen, was auch vernünftig ist.
Ne? Selbstverständlich. Ich hab die These, dass Todd Bradley nicht wirklich experimentierfreudig gewesen ist.
Ja, vielleicht dürfte er auch nicht so viel experimentieren. Who knows?
Genau. Aber Christian, ist dir was aufgefallen? Dafür, dass der Andreas zu Beginn angekündigt hat, er würde heute ganz wenig sprechen, ne, redet er ganz schön viel.
Ja,
wenn das wenig ist, dann will ich nicht dabei sein.
12 Minuten,
Monolog. Ich habe mein Pensum jetzt erfüllt eigentlich. Ja,
genau. Da bin ich mal gespannt.
Für die nächsten 3 Stunden,
Jungs. Du hast deine Redezeit für heute eigentlich schon.
Nee, Quatsch. Nee, aber das HP-Kapitel war jetzt relativ lang. Aber da hat es Damian ja auch einiges zugesagt.
Ja, Entschuldigung.
Ja, nein, dann, völlig in dann, Ordnung. Ich will ja gar nicht so viel sagen.
Nee,
Christian sagt heute so wenig.
Er kommt ja nicht zu Wort, der Arme.
Schrecklich, oder?
Ich habe nachher noch meinen Auftritt.
Oh! Lass mich schnell weitermachen.
Da bin ich gespannt.
Oder? Ja, ich auch. Uiuiui. Ja, komm mal. Erschließen wir das Kapitel HP ab und kommen auf den Bereich Distribution. Denn hier gab es auch eine interessante Personalie, nämlich Gerhard Scholz, viele, viele lange Jahre Deutschlandchef und auch für einige andere europäische Länder zuständig bei der Ingram Micro, wird Europachef und Nachfolger an seiner Seite wird der Markus Ade werden. Der wird also der neue Deutschlandchef oder Dachchef, muss man besser sagen, genau. Da gehört noch ein bisschen was dazu, ich glaube Ungarn und sowas.
Ne? Dach und Ungarn.
Ungarn gehört da noch mit dazu. Ich finde es, sollten wir vielleicht auch kurz drüber sprechen.
Ja, das sollten wir tun.
Tolle Personalie auf alle Fälle. Kann dem Gerhard Schulz da wirklich nur, dem Gerhard Schulz kann man da wirklich nur gratulieren. Das ist eine tolle Auszeichnung für ihn, auf Europaebene als ehemaliger Deutschlandchef hier aufzusteigen und Ingram Micro jetzt europaweit zu vertreten. Ist wirklich, wirklich klasse. Freut mich auch für Markus Ade als Nachfolger. Da hatten ja einige tatsächlich auf Robert Beck getippt, ne? Als Nachfolger. Also
ich habe sogar noch was anderes gehört. Ich habe gehört, dass der Österreicher da ganz heiß gehandelt wird.
Aha, okay.
Weil weil Ingram in Österreich auch wohl sehr erfolgreich unterwegs ist. Die Spekulation oder dass überhaupt spekuliert wurde, da ist ja Ingram nicht ganz unschuldig dran. Weil viele haben gesagt, okay, warum haben die, oder erst haben sie halt diese Personalie Schulz mitgeteilt, aber haben noch nicht gesagt, wer sein Nachfolger ist.
Das scheint, ja.
Ne, und wenn jetzt damals schon festgestanden hätte, dass wer jetzt den Job übernimmt, dann hätte man das ja auch mitteilen können. Ich habe da, und dann.
Und so eigentlich sogar noch die nächste Reihe. Also jetzt wird ja wieder darüber spekuliert, wer wird Nachfolger von Wade, ja. Wer,
klar,
der wird ja das Thema Vertrieb abgeben.
Ja, ist sicher. Auch klar. Ja, klar. Also, und meine Information war wohl, war jetzt die, dass der Grund dafür, dass das nicht so in schnell einem Zuge gemacht wurde, daran lag, dass man wusste zwar, dass Gerhard Schulz diese Position übernehmen würde, aber dann kam es doch sehr plötzlich. Also dann doch sehr schnell, überraschend schnell, eigentlich war es eher länger fristig geplant. Und da hatte man eben noch nicht diesen Nachfolgeregelung in der Schublade sozusagen und musste dann erstmal überlegen, wie machen wir es jetzt am dümmsten? So, und das sei dann die Erklärung dafür.
Ja. Ja, mich wundert zumindest, aber Markus Ade. Ich fand, Markus Ade war immer irgendwo ein Stück weit der Kronprinz vom Gerhard Schulz. Also Gerhard Schulz hat damals, ich weiß nicht, was sich dermaßen ins Zeug gelegt, dass er den zu Ingram bekommt.
Ja.
Ne, da hat er ja wirklich und hat es auch jedem stolz erzählt, hat dann sofort angerufen, wie finden Sie die Personalie, ist nicht gut und so, ist nicht schön, dass der Markus Ade jetzt bei der Ingram ist. Also da hat er immer sehr große Stücke auf ihn gehalten. Ich glaube, die haben auch sehr gut miteinander zusammengearbeitet, verstehen sich auch menschlich gut und blind. Ist ja auch ein gutes Management-Team, das viele Jahre jetzt auch zusammengearbeitet hat, mit Robert Beck noch dazu und auch der sonstige Unterbau. Gerhard Schulz hat gestern in der Pressekonferenz, weil er auch konkret darauf angesprochen wurde, wer wird Nachfolger von Markus Ade, gesagt, es wird einen Nachfolger geben, wird aber vermutlich noch 3 bis 4 Wochen dauern, bis man den bekannt gibt. Also offensichtlich
intern oder?
Auch darauf ist er angesprochen worden. Da hat er gesagt, er ist ein Freund von internen Lösungen. Hätte ich ehrlich gesagt auch nicht anders bei der Ingram erwartet. Das ist ganz typisch für dieses Unternehmen, dass sie versuchen, das intern zu besetzen. Ich glaube, sie haben da auch ein paar gute Leute am Start, die das machen könnten. Gehandelt wird, glaube ich, Schneider als möglicher Nachfolger. Gehandelt wird Alex Meyer als Nachfolger. Also das sind auch so 2 typische Kandidaten, die ich da auch sehe. Ich habe den Schneider dann gestern einfach rotzfrech darauf angesprochen. Und der Schneider ist aus allen Wolken gefallen. Der hat gesagt, da gibt es doch gar keinen Nachfolger. Dann habe ich gesagt, Herr Schneider, da wissen Sie aber mehr als ich. Und dann sagt er, ja, warum haben Sie andere Informationen? Dann sage ich, ja, ich komme gerade aus der Pressekonferenz und da stand Gerhard Schulz und hat gesagt, die Bekanntgabe Nachfolge Ade wird noch ein paar Wochen auf sich dauern lassen. Dann sagt er, aha. War irgendwie total verwirrt. Jetzt weiß ich nicht, ob das jetzt irgendwie gespielt war und er da nicht jetzt näher drüber sprechen wollte, wie auch immer. Aber das kommt noch.
Ja, sauber.
Kommt.
Wir werden es mit Sicherheit erfahren.
Ja,
ich denke, es wird eine Nachfolge geben.
Es wird eine Nachfolge geben. Und sag mal, da tut sich jetzt natürlich ein bisschen was im Management, auch mal die Möglichkeit, das ein bisschen neu zu organisieren vielleicht. Ich meine, da hängen ja viele schon sehr lange fest auf solchen Positionen. Ja. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass verkrustet ist, die arbeiten da gut zusammen, aber natürlich erhofft sich da der eine oder andere nochmal eine Möglichkeit, dort auch noch die Karriereleiter weiter hochzukommen.
Also bei der Ingram ist so, ich sag jetzt nochmal was, Damian.
Ja, fast. Bitte. Okay. Ich freue mich.
Was du sagst, das stimmt genau. Das ist ja das Ding, die Ingram hat sehr lange Kontinuität und die tun sich ein bisschen schwer, gute Leute dann zu halten, weil für die ist halt kein Karrierepfad da gewesen, weil die Direktorenposten sind sehr lang besetzt und dann die Management-Ebene drüber eben auch. Und jetzt wird das wird so ein ganzes Domino geben.
Ja.
Also ich glaube, da wird es noch sehr, sehr viele Veränderungen geben, denn mit jeder internen Neubesetzung, und ich denke auch, dass sie den Vertriebsleiter intern neu besetzen, und mein Favorit ist auch der Christian Schneider, also der ist auch die ganze Zeit so gut drauf.
Ja, Wahnsinn,
der absolut. Der war völlig gut drauf. Da wird schon sehr viel passieren und die haben extrem viele gute Leute auch im Unterbau, die schon lange dabei sind, die sehr erfahren sind und die jetzt halt die Möglichkeit haben, dann doch mal aufzurutschen.
Ja, vielleicht nutzt man das Ganze jetzt auch noch ein bisschen umzuorganisieren. Es gibt ja jetzt doch einige Bereiche, die man noch stärker ausbauen will, die jetzt auch so langsam greifen. Also ich will mal sagen, gerade diese vertikalen Märkte, die sie da sehr stark angehen, wie das Thema Health machen sie relativ viel und auch den Bereich
Education.
Mhm. Auch ein großer Bereich, in dem viel gemacht wurde. Dann die Akquisition Brightpoint, die ist ja auch ziemlich gut aufgegangen. Ja. Da kommt auch ein Haufen Zeug dazu. Das Broadline-Geschäft ist nicht mehr ganz so wichtig, oder was heißt wichtig? Das Volume-Geschäft ist jetzt nicht mehr so stark im Fokus wie früher. Man richtet sich schon eher in Richtung Value aus und dann eben auch diese Verticals. Da gibt es eventuell jetzt auch mal die Möglichkeit, ein bisschen umzuorganisieren und auch mal ein bisschen was daran.
Man sieht es ja auch zum Beispiel am Ernesto Schmutter,
ja,
der dann die Karriereleiter halt so ein bisschen schräg zur Seite und dann in Position als Europachef und DC Post. Das ist schon recht interessant.
Ja, das stimmt schon.
Ihr wisst auch, dass der ehemalige Europachef Greg Spirkel dann später CEO geworden ist. So, um mal hier so ein bisschen perspektivisch was zu sagen.
Weiter zu spinnen.
Ja, aber ich glaube, da hat Gerhard Schulz dann keine Lust mehr drauf.
Also das interessant kann ich mir nicht ist
vorstellen.
Ja auch.
Keine Lust? Ja, das glaube ich nicht.
Nee,
Andreas, interessant ist ja, dein Dienstsitz bleibt ja
in München.
Ja, absolut. Ja, und ich meine, als CEO kannst du nicht einen Dienstsitz in München haben.
Nee.
Und,
nein.
Ich hatte ihn gefragt am Donnerstagabend, ob er das denn zur Bedingung gemacht hat, ne? So, dass er halt in München, und er hatte mich dann nur so verschmitzt auf seine Art angegrinst, ne? Hat nichts dazu gesagt. Aber es ist so, er meinte, 3 Tage in der Woche bleibt er dann in München oder so, und dann natürlich auch in Brüssel sitzen.
Brüssel,
so,
ne?
Also, ich sage dir,
was der Grund ist, warum er da so drauf erpicht war, weiterhin in Starnberg draußen wohnen zu dürfen und nach München reinzufahren.
Sein Grill, den er sich gekauft
hat. der Grill und der Grill, auf dem er sitzt und
Motorrad.
Dann immer Motorrad und seine Autos, die er hat.
Ach so.
Er ist ja ein leidenschaftlicher Autofahrer, schneller Sportfahrzeuge und das ist ihm schon auch etwas sehr, sehr Wichtiges.
Ja. Ihr wisst, dass in Kalifornien die Geschwindigkeitsbegrenzung auf den Freeways nicht so strikt sind wie in anderen Staaten.
Ja, das mag möglich sein, aber ich glaube, das macht ihm lange nicht so viel Spaß. Und ich glaube, also ich habe mich mit Gerhard Schulz jetzt mal über das Thema unterhalten irgendwann. Und ihn so darauf angesprochen, wie lange er denn bei der Ingrim noch und so weiter und so fort. Ich will jetzt da nichts ausplaudern, aber ich glaube, dass Gerhard Schulz mit Europaposten dann auch zufrieden ist und dass das auch sein Auslaufposten sein wird.
Ja, ist ja auch eine große Verantwortung, die er da hat. Also,
das ist eine große Verantwortung.
Das sowas zehrt ja auch irgendwie dann an den Kräften.
Ich meine, der Gerhard ist doch noch jung.
Der hat
belastbar.
So 55 oder sowas?
Nee, ist er noch nicht.
Nee, ist er noch nicht.
Der ist um die 50.
Hast du? Ja.
Und ich glaube, der hat so einen Zielhorizont für sich selber, so 55, denke ich. Weil ich habe ihn irgendwie mal so blöd gefragt, Herr Schulz, können Sie sich vorstellen, noch mit 62, 63 in die Firma zu gehen und dort noch dasselbe Geschäft zu machen, wie Sie es heute machen? Und dann schaut er mich so an, er sagte, nee.
Ja, das ist doch sympathisch.
Ja, und das finde ich gut. Ja. Also der hat da auch eine klare Vorstellung davon.
Und ja, das denke ich auch.
Also das finde ich auch völlig legitim und auch völlig in Ordnung, das so offen
zu sprechen. Ich finde es ganz interessant, dass der Schulz jetzt den Job hat, den der Karg immer gern gehabt hätte.
Ja, absolut.
Wo ihm dann die Kompuscheck dazwischen gekommen ist.
Ja, dann lass uns doch gleich noch ein Stück weit bei der Distribution bleiben, beziehungsweise bei dem Unternehmen. Die hatten ja jetzt gestern war die große Hausmesse, die im Top 2013. Richtig. Und am Abend davor war der VIP-Abend. Da ist man das Come Together der ganzen Hersteller, Chefeinkäufer verschiedener Unternehmen etc. pp. Immer ein großes Treffen. War gut besucht. Wir waren auch eingeladen und vor Ort. Wie viele Leute werden da gewesen sein? 200?
Auf dem
VIP? Auf dem VIP-Abend?
Oh, ich kann sowas überhaupt nicht
schätzen. Schwer zu sagen, weil es auch nur zwei Etagen ging.
Also, wir waren im East Side Up.
Upside
East, genau so heißt es.
In der Medienbrücke.
Medienbrücke neuerdings. Wer das Gelände in München nicht kennt, war früher mal Pfanni-Gelände. Da wurden früher mal Kartoffelknödel gemacht von der besagten Firma. Es wurde dann irgendwann mal alles platt gemacht. Dann war da der Kunstpark Ost lange Zeit. Und jetzt wird das alles gerade so umgebaut. Und ja, es sind viele Startups jetzt da in der Gegend, die dort sitzen. Über den Dächern Münchens mit dem wirklich schönen Blick.
Ja. Ja.
Und war eigentlich so ein Branchentreffen, eigentlich sehr starken Netzwerkcharakter und gab aber dann auch noch einen Vortrag.
Jetzt, und jetzt kommt's.
Hab da noch einen
Christian,
Vortrag
von, Christian holt schon Luft.
Von Heiner Brandt, der ja zweimal Weltmeister war, einmal als Spieler und einmal später als Trainer, Handballer, kennt sicherlich ein oder andere, ganz markantes Zeichen an ihm ist, glaube ich, sein Bart. Ne?
Absolut.
Ja. Ja, und der hat dann einen Vortrag gehalten, da über den der Vortrag ging, hatte der eigentlich ein Thema?
Ja. Weiß ich nicht.
Ich glaube ja.
Ja. Also es ging irgendwie so ums Thema Teambuilding.
Es ging um Teambuilding.
Ging eigentlich um Teambuilding, glaube ich, auch so war die große Überschrift. Ja. Und da gingen die Meinungen dann doch sehr stark auseinander zu dem Vortrag. Aber ich fand den Vortrag grottenschlecht, ehrlich gesagt.
Tatsächlich.
Also für mich war das Hausfrauenpsychologie, die dort vermittelt wurde. Da war überhaupt keine neue Erkenntnisse dort. Und ich hatte mir für meinen Teil gedacht, wenn das hier die versammelte IT-Führungsbranche in Deutschland ist, lange erfahrene Manager, denen da sowas zu erzählen zum Thema Teambuilding, haben wir gedacht, naja, also das finde ich dann irgendwie, ich will nicht sagen deplatziert, aber dann hätte ich mir zumindest ein paar neue Impulse erhofft, aber die habe ich nicht gehört von dem.
Weil du einfach zu
sehr im Thema drin bist. Der Fall war.
Ja, also A war der Vortrag stinklangweilig vorgetragen. Also der hatte überhaupt nichts Mitreißendes oder wo ich gesagt hätte, dem hänge ich jetzt an den Lippen, weil der da so Interessantes aus seiner Branche oder aus seinem sportlichen Bereich erzählt, wo ich sage, das sind ja mal ganz interessante und ganz neue Einblicke. Aber er hat, ehrlich gesagt, das reine Buzzword-Bingo da veranstaltet, rund um das Thema Teambuilding, Fokussierung, Optimierung, Zusammenhalt, füreinander einstehen, Leistung erbringen, konsequent sein, aufpassen beim Essen, lauter so Scheiß hat der da erzählt, ehrlich gesagt. Das hätte mir jetzt irgendjemand erzählen können. Das hätte jetzt ein Bundesliga-Trainer sein können, das hätte ein Orchesterchef sein können, das hätte ein Polier sein können vom Bau, völlig egal. Ja. Also das, ich hab ja,
natürlich,
nichts.
Was hast du denn erwartet, das nur dass sie die Welt neu erfindet? Also völliger Widerspruch von meiner Seite. Ach. Zunächst einmal muss ich sagen, Heiner Brandt war einer der wesentlichen Gründe, weshalb ich überhaupt abends da war.
Das denke ich mir schon.
Deshalb, ich weiß gar nicht, welcher der...
Ich dachte eigentlich, er sei wegen uns gekommen.
Welcher der... ihr bringt mich hier gerade raus. Deshalb kann ich auch nicht sagen, wie war der Vortrag, weil der hätte meinetwegen auch über alles Mögliche, seine letzte Urlaubsreise auf Norderney, reden können. Ich wäre trotzdem, hätte ihm zugehört. Und ich habe auch schon, er war ja vorher da oben auf der Dachterrasse. Viele Leute haben sich mit ihm abbilden lassen. Man muss wissen, aufgrund meiner eigenen, ich sag mal, Biografie habe ich zu Heiner Brandt auch irgendwie ein ganz besonderes Verhältnis. Ich fand den damals schon als Spieler, als er bei Gummersbach gespielt hat, fand ich den klasse, wie die ganze Mannschaft Gummersbach. Ich habe früher selber Handball gespielt und habe dann auch die Entwicklung der Nationalmannschaft unter seiner Führung verfolgt. Ist ja auch Weltmeister geworden, wie du halt richtig gesagt hast. Ich finde ihn als Typ unheimlich gut. Ich fand ihn auch an dem Abend sehr gut, weil was der Heiner Brandt absolut nicht ist, ist ein Showmaker. Und er ist dort auch nicht als Showmaker.
Stinklangweilig, der
Typ. Ja, du musst ihm natürlich auch zuhören. Ist
der. Kann ich überhaupt nicht zuhören, weil da schlafe ich ein.
Ich fand auch den Vortrag inhaltlich gut. Er hat von Anfang an gesagt, Freunde, ich rede nur über Handball.
Ja. Ja, aber das ist doch klar, über was soll man sonst reden?
Ja, andere tun es aber nicht. Die kommen da hin als Sportler und sagen, so läuft es im Sport, also so läuft es auch dann im Business. Das hat er nicht gesagt. Ich erzähle euch, wie es bei uns war in der Nationalmannschaft, wie ich das Team geführt habe, wie ich es dazu gebracht habe oder wie wir gemeinsam Weltmeister geworden sind. Wenn ihr glaubt, dass ihr das ein oder andere davon gebrauchen könnt für eure Firma, bedient euch. Bitte
Damian, schön. Da war nichts zu gebrauchen. Ja,
natürlich.
Christian, das war Hausfrauenpsychologie, was der da gemacht hat. Das waren Allgemeinplätze, die der da belegt hat. Da war doch überhaupt nichts Neues dabei, wo du sagst, oh, das ist mal ein interessanter Aspekt, den werde ich mal bei mir auch irgendwo mit einfließen lassen, ja, oder da werde ich mal ein Augenmerk drauf. Nichts dergleichen war. Nichts.
Also zunächst einmal dazu. Natürlich ist es doch klar, dass jemand dieses ausgelutschte Thema nicht wieder neu erfinden kann. Dann musst du jemanden holen, der genau das Gegenteil dessen behauptet, was allgemein ja, gut
beispielsweise,
ist. Ja, beispielsweise. Das, das macht ja keiner, weil das Schwachsinn wäre.
Ja, deshalb deswegen hätte man sich das sparen können.
Gut, da hätte man sich sparen können. Natürlich, da bin ich damit mit dir völlig einverstanden. Ich meine auch, er war an diesem, also man ist dem Heiner Brand nicht gerecht geworden und dem Publikum auch nicht, ja. Weil es war von der Organisation her einfach suboptimal. Mhm. Er hat gesprochen eben gegen eine dauerhafte akustische, ich sage mal in Anführungszeichen, Belästigung, weil es war im selben Raum, wo auch die Bar war, andere haben sich unterhalten und so weiter und so fort. Die fühlten sich wahrscheinlich durch den Vortrag von dem Heiner Brand gestört und der Heiner Brand und die Zuhörer, weil er hatte ja auch Zuhörer, die fühlten sich durch das Gequatsche im Hintergrund gestört. Echt suboptimal. Ich denke auch, der gesamte Rahmen war dafür nicht geeignet. Nein, würde ich nicht empfehlen, das nochmal zu machen. Entweder du holst dir jemanden für so einen Abend, der so ein bisschen Entertaining macht, ja, wie im letzten Jahr, da war es dieser Lehmann, dieser Frank frühere Lehmann. Börsenreporter, Börse vor 8, der hat 20 Minuten irgendwie launig was erzählt, das war klasse, ne? Das passte in den Rahmen. Da war ja dieser Vortrag von dem Heiner Brand viel, ich sag mal, ernsthafter angelegt, ja, schon viel ernsthafter. Und da kam natürlich auch der ernsthafte Heiner Brand, der ja irgendwie Schwierigkeiten hat, sich da so bisschen, sagen wir mal, humorvoll zu äußern und so, das kann der einfach nicht.
Ja,
der passte in den Rahmen nicht rein, da bin ich mit dir einverstanden. Das kann man ihm
auch
aber
die
nicht
Zielgruppe
zu,
war die
das
falsche.
Kann man aber ihm nicht zur Last legen, nein, sondern das muss man dem Veranstalter dann schon eher ankreiden, dass man sagt, falsch ausgewählt oder die Location nicht gut. Ich denke nur, ich sehe es aber komplett nicht so negativ wie du. Ich denke, es war durchaus inspirierend. Was er gesagt hat, vieles wusste man natürlich, ist klar, aber vieles weiß man auch und tut es trotzdem nicht. Und dann ist immer gut, wenn mal jemand kommt und ihn und jemanden und einen erinnert, hör mal zu, so und so. Und dann, ja klar, sicher, ich weiß, dass es eigentlich so sein müsste, ich habe es jetzt wieder nicht getan, jetzt nehme ich es mir aber wieder nochmal fest vor, es anders zu tun.
Dafür fand ich ihn zu uninspirierend und sagen wir mal nicht mitreißend genug. Der hat so monoton da vor sich, seine Blätter da abgelesen und da habe ich mir gedacht, naja, also ich schlafe jetzt gleich ein. Also die Schar derjenigen, die ihm wirklich aufmerksam zugehört haben, die war äußerst gering. Das hätte man tatsächlich, ich gebe dir vollkommen recht, ich mache dem auch keinen Vortrag. Ich glaube, wo der super punkten kann, das ist, wenn der so einen Vortrag hält vor jungen Managern, die gerade, sagen wir mal, in ihre erste Führungsrolle reinkommen, ja, und das erste Mal Mitarbeiter zu führen haben. Da hat er, glaube ich, einen richtig guten Auftritt. Da macht er auch richtig Eindruck, weil da kommt der gute alte Onkel, der mal allen erzählt, wie das so funktioniert mit diesem Teambuilding. Ja. Und das macht er schön anhand von Beispiel und sagt, passt mal auf, ich habe da auch so eine Mannschaft, die wollen alle Handball spielen. Ja. Und da habe ich festgestellt, naja, man darf nicht immer nur die besten Spieler haben, sondern die müssen auch in die Mannschaft reinpassen. Ja, hallo, das ist ja, das sind alles so grundlegende Dinge, die irgendwie. Ja, damit kannst du eine junge Führungskraft, die sagt dir, ich habe jetzt das erste Mal Mitarbeiter, ja, und ich stehe vor dieser Herausforderung, die alle miteinander zu führen und ich muss die irgendwie zu einem Team zusammenbringen, weil ich bestimmte Ziele verfolge. Ja, da mag der wirklich, sagen wir mal, einen Pfund haben. Und da mögen ihm die Leute auch an den Lippen hängen, ja. Aber das fand ich einfach stinklangweilig.
Aber nee, ich hätte mir gewünscht, er wäre noch in einigen Dingen eher tiefer ins Detail
Gottes
gegangen.
Gottes Willen.
Zum Beispiel, er hat doch ganz interessante einzelne Fälle gebracht, wie Probleme, die es in jeder Firma gibt.
Ja, und dann sind sie zum McDonald's zum Essen gegangen und
die
alles
meine ich
war gut.
Nicht. Aber es gibt einen Spieler, vielleicht kennt ihr den Namen zumindest, nach Christian Zeitz. Ein genialer Spieler, spielt beim HSV Hamburg. Ein technisch hervorragender Spieler, der auch immer für eine Überraschung gut ist, aber ein kompletter Egoist. Wie integrierst du so jemanden jetzt in die Mannschaft? Du brauchst eigentlich seine Fähigkeiten, weil er gefährlich ist für den Gegner. Er kann Spiele entscheiden. Er macht aber oft einfach sein eigenes Ding. Wie integrierst du ihn in die Mannschaft? Das ist eine Situation, die hast du in vielen Unternehmen ja auch.
Ja, sicher.
Und da hat er ein bisschen was dazu gesagt, wie er das gemacht hat. Und da hätte ich mir sogar noch mehr gewünscht, dass er noch tiefer ins Detail
gegangen wäre. Das wäre vielleicht tatsächlich interessanter gewesen, mal so ganz typische Problemfelder und so typische Situationen, die in so einer Mannschaft oder in einem Team entstehen können, wie dieses von dir genannte Beispiel. Wenn es sehr stark in die Richtung gegangen wäre und der dann exemplarisch erklärt hätte, wie er es gelöst hätte, glaube ich, wäre in der Tat wesentlich interessanter gewesen, der Vortrag. Da stimme ich dir zu.
Also, ja, ich fand ihn auch so gut, aber da kommen wir nicht mehr zusammen. Müssen wir ja auch nicht. Ist ja wurscht. Ich fand es auf jeden Fall klasse, dass er da war. Und ja, denke nur, dass der Veranstalter, glaube ich, auch nicht so ganz glücklich dann mit der Situation gewesen ist.
Nein, nicht wirklich.
Bin mal gespannt, ob es da im nächsten Jahr überhaupt noch einen Vortrag gibt.
Also muss, glaube ich, gar nicht.
Also was
muss
ich,
auch nicht.
Nee, nee, also was man tatsächlich sagen muss, Vortrag hin oder her, und natürlich polarisiert das, und ich stimme eher Damian zu. Ich habe mir den Heiner Brand genauso vorgestellt, wie der da war. Ich hatte den als Spieler schon zigmal erlebt, weil ich früher öfter zum Handball gegangen bin, beim TuS Nettelstedt, was bei unserem Ort der Verein war. Also ich habe den jedes Jahr irgendwie ein, zwei Mal gesehen, und ich habe das genauso erwartet. Aber eins kann man sagen, Vortrag hin oder her, ich fand das den gelungensten VIP-Abend bei Ingram, seit ich auf die VIP-Abende gehe, was ja auch echt jetzt mittlerweile schon eine ganze Zeit her ist.
Tatsächlich?
Ja.
Inwiefern, woran machst du das fest?
Mache ich an Folgendem fest. Erstens die Location. Die Location fand ich sehr, sehr gut auf zwei Ebenen. Mhm. Man muss ein bisschen zum Gebäude sagen, dieses Upside East ist ein Gebäude, was auf zwei Säulen gebaut ist.
Ja.
Und dann
9 Etagen hoch ist.
9 Etagen hoch ist und tatsächlich erst mit der 5. oder 6. Etage der umliegenden Gebäude anfängt und dann wie ein Riegel über diesen Gebäudekomplex, in dem früher Zündapp drin gewesen ist, mhm, und ein Textilhersteller und so, also über dieses alte Gewerbegebiet drüber gelegt ist. Das heißt, man ist wirklich komplett über München, man ist freischwebend,
ja,
man hat da einen tollen Blick.
Genialen Blick über München,
ja. Es gibt oben eine Dachterrasse für die Raucher, das heißt, man muss da nicht erst vor die Tür fahren irgendwo und alles ist irgendwie schwierig.
Und es wird viel geraucht.
Es wurde viel geraucht.
Ja, ja, klar. Ist mir aufgefallen.
Es wurde wirklich viel geraucht, ja, und das ist in unserer Branche.
Es wurden aber auch Zigarren ausgegeben.
Ja, ja, das hat man ja sofort gerochen.
Und es gab ja auch Zigarren, meine
Dicke
Herren.
Zigarren.
Und also von der Location war das sehr gut. Sie sind weg, das haben sie, glaube ich, vor ein paar Runden schon aufgegeben, mit der Tischanordnung,
ja,
und den
gut
verteilten Sitzplätzen,
ja, das hat mir
wo
sehr
du
gut
sonst
gefallen
immer das Problem hast, sitzt du am Tisch mit drei Leuten, denen nichts zu sagen, ja, hast, dann bist du halt den ganzen Abend gefesselt.
Ja,
und sie sind auch weggegangen von dieser Menüfolge und von überhaupt einer Sitzplatzgeschichte. Das heißt, das war mit Stehtischen angelegt, es war sehr locker. Das hat natürlich auch den Vortrag beeinträchtigt.
Ja.
Wenn der Heiner Brand vorne steht und erzählt, wenn es da ruhig ist, ja, und alle hören zu, dann ist das auch deutlich spannender, weil, Christian, ich denke mal, viele Details hast du gar nicht mitgekriegt. Der hätte sagen können, was er wollte, hättest du nur die Hälfte mitgekriegt, weil...
Ich sag ja, ich habe nach 10 Minuten
weil du irgendwann abgeschaltet hast. Und also für den Vortrag war das nicht so gut, aber insgesamt für die Veranstaltung war das sehr gut, weil man sehr viel mehr rumgelaufen ist, sehr viel intensiver mit viel verschiedenen Leuten sprechen konnte.
Als nächstes Mal wünsche ich mir einen Tischzauberer oder sowas.
Und ich war, so ja,
ein Tischfeuerwerk. Oder
Professor,
ja,
Bosse kommt.
Ja. Können wir mal ein gutes Wort für einlegen.
Ist nicht dieser Buchautor, der das Buch geschrieben hat? Lass mal überlegen, wie hieß der?
Professor Boss ist total verrückt.
Ja, genau, richtig.
Ja, das ist sensationell. Der, das kann ich nur empfehlen.
Gibt es auf Amazon wahrscheinlich, oder?
Ja, klar, gibt es überall, wo es gute Bücher gibt.
Mhm. Nee, und also insofern... und auch von den Besuchern. Also ich fand die Veranstaltung total gelungen.
Gut, da waren jetzt, sagen wir mal, 200 Leute dabei. Waren jetzt 200 Leute dabei. Ich glaube, ein Großteil der Hörer vermutlich nicht.
Hm.
Deswegen sollte man es jetzt vielleicht auch gar nicht so weit ausführen. Bringt ja dann auch nichts. Aber vielleicht dann nächsten Tag die Hausmesse selber.
Die Messe.
Richtig, also dieses Lob würde ich nämlich auch ausdehnen auf den nächsten Tag.
Ja.
Ich fand insgesamt die IM Top von VIP-Abend bis Abendveranstaltung gestern. Total gelungen. Ich fand es eigentlich die beste IM Top.
Ja.
Und ich bin auf jeder gewesen, seit es die gibt.
Mhm. Ja. Ja, war wirklich.
Und das hat nichts damit zu tun, dass die anderen viel schlechter waren oder was, sondern diese war wirklich in einigen Belangen viel, viel besser.
Die haben auch wieder, von den nackten Zahlen her gesehen, neue Rekorde aufgestellt. Also
ja,
220
ja,
Aussteller.
Das war ja, also Aussteller kann ich gut nachvollziehen.
Aha.
Aber den Besucherrekord, das ist ja irgendwie voraussehbar. Es gibt ja immer einen. Also die Besucherzahlen, ich kann das immer nicht einschätzen, ich weiß es nicht.
Also offizielle Zahlen waren, glaube ich, 4.500 oder sowas, kann man schlecht nachvollziehen.
Seid ihr mal durchgegangen, so war es voll?
Ja.
Es war voll.
War wirklich
von,
sehr voll.
Von morgens ab, oder?
Ja, von morgens ab. Den ganzen Tag.
und das kamen immer noch Leute rein. Ja. Und dann hatten die im MOC ja aufgebaut, unten in den Hallen hat diese ganz normal, also die jetzt in Anführungszeichen ganz normalen Stände. Das war so ein bisschen wie letztes Jahr. Allerdings mit den Bühnen sehr viel schöner gelöst, fand ich. Und oben hat man dann.
Oben war ein besonderer Bereich, der richtig, hieß Digital City hieß der.
Den Value-Add-Bereich oder so diesen Value-Add- und Verticals-Bereich.
Ja.
Und den fand ich auch vom Messebauerischen sehr schön gemacht.
Exzellent
umgesetzt. Man hat diese Lösungsszenarien gezeigt. Das war wirklich toll. Sehr gut gemacht.
Ich habe gestern eine Führung mitmachen dürfen.
Ach, du hast die Führung
mitgemacht. Ich hatte die Führung mitgemacht und sind da einmal komplett rumgeführt worden. Man muss sich das so vorstellen, die haben dort nicht nur einzelne Szenarien gezeigt, sondern aufgrund der baulichen Möglichkeiten waren da komplette Läden eingerichtet, wie beispielsweise eine kleine Boutique mit Kleidung drin, ganz so, wie man sich's vorstellt, Spiegel, Umkleidekabine und allem drum und dran, und haben dann mal gezeigt, wie schaut so ein Laden aus, der jetzt, sagen wir mal, gute Digital Signage-Lösungen einsetzt. Was gibt's da alles so? Da war viel Überraschendes dabei, das ich so auch noch nicht kannte. Beispielsweise halbtransparente Displays, auf denen du Sachen ablaufen lassen kannst und die dann plötzlich hell werden, durchsichtig werden und dahinter dann die Ware tatsächlich steht, bis hin zu RFID-Lösungen, die man uns dort gezeigt hat. Da war dann der Verkäufer da und hat dann aus dem Regal T-Shirts genommen, die am Kleiderbügel hingen, ein weißes und ein rotes, hat die dann rausgenommen und dann war auf dem Display sofort sichtbar, dass zwei rausgenommen wurde, und zwar auch welche Farbe. Die hatte dann in die Umkleidekabine reingehängt, dann war in der Umkleidekabine ein kleiner Monitor, da waren nochmal Details zu diesen beiden T-Shirts, die der sich rausgesucht, Material und so weiter und so fort, und auch noch dieses T-Shirt gibt es im Übrigen noch in den Farben sowieso wurde dort gleich angezeigt. Also war ganz, ganz klasse. Und war jetzt nicht in der Art, dass du gesagt hast, naja, das ist jetzt total gestellt irgendwie so und unrealistisch. Es war wirklich toll integriert in Alltagslösungen. Und da wurden, wie gesagt, Bekleidungsgeschäfte, Arztpraxen, wie man sowas heute machen kann, Schulzimmer, auch da nicht jetzt so dieses super Whiteboard, sondern wirklich einfache Lösungen auch gezeigt. Also es hatte wirklich alles Hand und Fuß, und was ich sehr schön fand, und das ist, glaube ich, eine große Meisterleistung, die Ingram da erbracht hat. Sie hatte es geschafft, die passenden Hersteller für diese Lösungen wirklich mal so zusammenzubringen, dass die mit ihren Eitelkeiten zurückstehen und auch lösungsorientiert denken und sagen, wir wollen jetzt lieber mal zeigen, was wir da zusammen machen können, anstatt uns darüber zu streiten, ist mein Logo hier größer oder ist es weiter vorne und sieht man mein Produkt oder sieht man es nicht. Sondern die sind da wirklich gemeinschaftlich aufgetreten. Und das hat mir extrem gut gefallen. Also war ganz, ganz toll. Also schön habe ich es noch nie umgesetzt. Und das ist im Übrigen, so ein Bereich würde ich mir auf der CeBIT wünschen. Der fehlt es. Genau sowas fehlt dem. Also Hut ab. Gut gemacht.
Ja.
Muss man auch mal loben.
Also ich denke mit der Veranstaltung hat die Ingram ganz, ganz deutlich zur ALSO Veranstaltung in Bochum aufgeschlossen.
Ja.
Die ALSO hatte lange Zeit jetzt wirklich die Nase vorn und hat auch eine tolle Veranstaltung gemacht. Aber die Ingram hat es dieses Jahr wirklich eingeholt.
Ja, und schade, dass Tech Data das Thema
eingeholt.
Und völlig hat liegen lassen.
Es ist nicht nachvollziehbar angesichts des großen Interesses von Herstellern wie von Besuchern. Es ist nicht nachvollziehbar, warum Tech Data das nicht mehr macht.
Ja.
Also es ist... Ja. Aber da haben wir schon Anfang des Jahres drüber gesprochen, wo sich das schon abzeichnete.
Genau. Ist so, nächsten Jahr kommt die nächste, dann unter der Ägide von Markus Ade, und dann werden wir mal schauen, wie es dort wird.
Ja.
Ich habe heute noch ein kleines Sonderthema eingeschoben, da würde ich schon mal ganz gerne drüber sprechen wollen, weil ich auch weiß und ich auch bei Ingram Micro mit etlichen über dieses Thema gesprochen hatte. Und zwar der Abhörskandal, das Thema Prism.
Das ist ein interessantes Thema.
Thema, was ja, sagen wir mal, auch viel durch die ganzen Nachrichten rauf und runter ist. Es gab einen Whistleblower, den Herrn Snowden, der freier Angestellter bei der NSA war und vertrauliche Unterlagen rausgeschmuggelt hat, aus denen dann hervorgegangen ist, dass die NSA im ganz großen Stil Daten anzapft, sind viele Unternehmen dort aufgeführt worden, alle die bekannten: Facebook, Apple, Microsoft, Yahoo, ähnliche. Twitter hat interessanterweise gefehlt auf der Liste im Übrigen. gar keinem so richtig aufgefallen. Ja, das war dann so der erste große Schlag. Dann kamen natürlich immer mehr Details heraus und man weiß also heute, dass die NSA im ganz großen Stil weltweit alle Daten abhört. Weiß ich jetzt nicht, ob das der richtige Ausdruck ist, zumindest mal sammelt und wahrscheinlich nachträglich auswertet. Jetzt kam vor wenigen Tagen dann auch noch die Nachricht, dass auch die Briten mit einem ähnlich gelagerten Programm, das nennt sich, glaube ich, Tempora, glaube ich, das noch viel umfassender tun und auch dort alles abschnacheln. Das ist jetzt eine Diskussion, auf die will ich jetzt mal gar nicht auch so einsteigen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen müßig. Aber in dem Zusammenhang gewinnt, glaube ich, das Thema Cloud und Cloud Computing und Speicherung von Daten abseits des eigenen Unternehmens, denke ich, auch nochmal einen neuen Aspekt. Man glaubte ja eigentlich schon, so mein Dafürhalten, dass diese Diskussion ein Stück weit abgeschlossen ist, wurde ja auch viele Jahre ernsthaft darüber diskutiert. Da gab es viele Veranstaltungen zu dem Thema, viele Anwälte, die aufgetreten sind. Auch Microsoft war sehr bemüht darum, eine Lösung zu finden, die für die Europäer ein gangbarer Weg ist. Es gab ja das Thema Safe Harbor. Sie haben ja dann auch Rechenzentren eingerichtet, wo sie gesagt haben, da könnt ihr sicher sein, diese Daten werden nicht in den Vereinigten Staaten landen, sondern sind dann im Rechenzentrum in Amsterdam. Das haben sie den Kunden ja auch schriftlich zugesagt. Nur stellt sich jetzt natürlich die Frage, was soll das alles, wenn trotzdem jeder drauf zugreift und drauf zugreifen kann. Wie ist da eure Meinung dazu? Glaubt ihr, dass das nochmal einen starken Impact haben wird auf das Thema?
Absolut. Also ich glaube, dass das zuerst, als du damit anfingst, habe ich gedacht, ist ein wichtiges Thema, aber für uns vielleicht jetzt doch nicht so relevant, weil wir heißen ja Channelcast und wollen uns ja auf Channel-Themen in erster Linie konzentrieren, aber es ist schon auch Channel-relevant.
Es ist ein Channel-Thema, denke
ich. Absolut, Channel-Relevanz. Und das Thema, weil eben das Thema Cloud damit verbunden ist und es ist ja, was man jetzt also hört, auch von Bitkom in Berlin sozusagen die Zurückhaltung vieler gewerblicher Anwender draußen in Bezug auf das Thema ist jetzt natürlich nochmal drastisch gestiegen. Und viele wollen jetzt vom Thema Cloud überhaupt gar nichts mehr wissen. Manche Anbieter freuen sich, deutsche Anbieter freuen sich darüber, ob zu Recht oder nicht,
weiß man noch nicht.
Großes Fragezeichen hintermachen, weil es geht ja nicht nur darum, wo sind die Daten gespeichert, sondern es geht ja auch über die Übertragungswege die ja auch, wie hast du es so schön gesagt, abgeschnorchelt, wäre ein schöner Ausdruck übrigens, darum geht es ja auch und da ist die Frage, was kann man da tun? Und ich denke, diejenigen Unternehmen, die hier am meisten profitieren können, das sind Security-Anbieter. Weil es geht um Verschlüsselung von Daten im ganz wesentlichen Falle. Und hier jetzt unter dem Business-Aspekt kann ich also nur empfehlen, Leute, stresst in euren Gesprächen mit den Kunden dieses Thema Security, zeigt, welche Möglichkeiten es da gibt. Denn ich glaube, Cloud, da wird sich der Weg jetzt nicht mehr irgendwie die Uhr zurückdrehen lassen. Dazu hat es einfach auch zu viele Vorteile. Aber hier in dem Bereich Security, da muss natürlich Lösungen gefunden werden und den Kunden dann auch angeboten werden. Ne?
Ja. Wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob Security tatsächlich das Problem lösen kann. Mhm. Das ist ja, in dieser Überwachung gibt es ja so diese zwei Schienen. Dieses Prism, was der Snowden angestoßen hat, wo unter anderem, wo die Behauptung aufgestellt wird, die so ein bisschen in der Luft hängt, dass die NSA auf die Server der großen amerikanischen Unternehmen, also der großen Softwareunternehmen, direkten Zugriff hat. Angeblich haben die das nicht, also die Unternehmen haben es alle dementiert. Aber
ja, aus welchem Grund haben sie es dementiert?
Sehr interessante Frage.
Weil sie nicht sagen dürfen.
Sehr interessante Frage. Es gab einen exzellenten Artikel übrigens bei Associated Press. Ich habe den über Twitter verlinkt. Kann man auf unserer Seite im Tweet nachlesen, auf der Channelcast. Tatsächlich ob die NSA dort jetzt mitliest oder nicht. Auf jeden Fall sind die Unternehmen verpflichtet, die Daten rauszugeben auf Nachfrage. Es hat Yahoo dagegen geklagt vor Zeiten und hat verloren in einem geheimen Prozess. Mhm. Ist ja interessant, es gibt sehr viele Prozesse im Hintergrund. Es gibt auch Gerichtsentscheidungen im Hintergrund. Obama hat ja gesagt, ja, da gibt es Gerichtsentscheidungen. Die sind aber alle geheim. Das heißt, man kriegt davon überhaupt nichts mit. Associated Press hat jetzt mit vielen Unternehmen gesprochen, die natürlich alle bestätigt haben, ja klar, da passiert ja ganz viel. Das ist so die eine Geschichte. Das heißt, da hilft Security eigentlich gar nichts, weil die auch natürlich auch auf Security-Unternehmen zugreifen. Und die zweite
aber nur
Geschichte.
Auf Amerikaner.
Und jetzt komme ich aber zur zweiten Geschichte. Und das ist ja genau diese Übertragungssache. Mhm. Alles, was über die dicken Internet-Pipelines durch den Atlantik läuft, und das ist fast der gesamte Traffic, wird von der NSA live mitgeschnitten. Und alles, was verschlüsselt ist, versucht die NSA zu dechiffrieren. Mhm. Und man weiß nicht, wie groß die Rechnerkapazitäten sind, die die NSA da stehen hat. Man geht aber davon aus, dass sie mehrere Supercomputer da im Einsatz haben und dass nur eine Frage der Zeit ist, wann alles entschlüsselt mitgelesen werden
kann. Ja, ich glaube, so weit muss man gar nicht gehen, Andreas.
Das ist der gesamte Traffic.
Ja, um's vielleicht mal ganz einfach auszudrücken. Ich glaube,
diese zwei
Sachen, das Thema Prism und das Thema Tempora, haben dafür gesorgt, eine komplette Branche erstmal Skar auszumachen, nämlich diesem Thema Cloud Computing. Vielleicht nicht Skar auszumachen, aber zumindest einen extremen Dämpfer
zu geben. Das wirft deutlich zurück.
Unabhängig davon, absolut, ob jetzt Sachen verschlüsselt werden können oder nicht verschlüsselt werden können oder wie auch immer. Vielen Dank, Damian. Jetzt gibt es die gute Club Mate, die Damian heute dankenswerterweise mitgebracht hat. Die ist jetzt auch schön kalt. Wunderbar. Also unabhängig davon sind, glaube ich, alle bei diesem Thema so verschreckt. Ja, und alleine diese Vorstellung, dass egal was ich tue, ob ich mit dem Handy telefoniere, normal telefoniere, eine E-Mail schreibe oder Daten irgendwo hinspeichere, es gibt prinzipiell die Möglichkeit, das wissen wir jetzt zwar schon lange, aber jetzt eben offiziell bestätigt, dass es ausgehorcht und
es gibt nicht nur die Möglichkeit, sondern es wird.
Es wird definitiv gemacht. So. Und da frage ich mich ja heute, selbst wenn jetzt einem Unternehmen wirtschaftliche Versprechungen gemacht werden, dahingehend, du kannst deine Kosten dadurch um 20% oder 25% senken. Wer ist denn heute so wahnsinnig und sagt dann noch guten Gewissens, ja, dann nehme ich lieber mal das Geld, das ich mir hier spare und gebe einen Teil meiner Daten raus. Also ich glaube, das kann man doch heute guten Gewissens, kann das keiner mehr verargumentieren. Und ich persönlich glaube, dass es eine lange Zeit brauchen wird, bis dieses Vertrauen irgendwo wieder hergestellt wird. Also da ist, glaube ich, so viel zerstört worden.
Also ich glaube
mit dieser Sache, dass ich mir das
wirklich sehr schwer vorstelle. Ich glaube, den eigentlichen Effekt.
Das Problem ist jetzt, die Debatte wird jetzt nochmal extrem heiß geführt werden, weil nämlich weil die Anbieter so viel Kapazität hier mittlerweile aufgebaut haben und jetzt schon, also vorher schon, Probleme hatten, diese ganzen Kapazitäten zu verkaufen. Ich meine, da fing es ja schon an mit den Rabattschlachten. Und jetzt kommt das Thema nochmal drauf. Und die haben so einen Druck. Und wir hatten mal drüber gesprochen. Ich glaube, Damian, du hattest das Thema damals angebracht und gesagt, gibt es nicht heute mittlerweile schon zu viel Kapazität? Lohnt sich das jetzt für einen Herrn Wortmann da noch? Ja? Hat er jetzt Baustopp gerade oder macht er munter weiter? Müsste ihn mal tatsächlich fragen. Ne?
Ja. Der kann nicht mehr stoppen, der ist mittendrin. Das Ding ist durch. Das Ding ist gebaut.
Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß nicht, ob es noch wirklich
und ich glaub,
der Erfolg
ist. Ich glaube, wir stehen bei diesen Debatten noch ganz am Anfang, weil die meisten ja überhaupt noch nicht wissen oder absehen können, was das eigentlich bedeutet. Also mein gesamter Mailverkehr, den ich über die letzten zwölf Jahre geführt habe, ist sehr schön in USA bei der NSA nachzulesen. Ja, klar. Wenn ich das jetzt so sage, dann kann die NSA das jetzt sehr schön zuordnen. Aha, Raum redet. Mal schauen, was der für Mails geschrieben hat, an wen. Und guck mal, der hat an den Sicking geschrieben, der hat eben auch geredet.
So, du ziehst dir jetzt aus dem Internet, und dann geht das einmal
nett zurück. Und,
genau.
und eine interessante Frage ist, die in den USA auch diskutiert wird, kann die NSA tatsächlich das Band praktisch, die Zeit praktisch auf ihren Servern rückwärts laufen lassen und schauen, also was ist eigentlich der Status gewesen vor 5 Jahren. Also Raum redet jetzt zum Munde über die NSA.
Wird
was hat der
sein?
Eigentlich vor 5 Jahren, als der eine E-Mail geschrieben hat, was war denn da sonst in seinem Umfeld so unterwegs? Also und das sind ja so Dinge, die gehen.
Wird wohl so sein. Ich meine, habt ihr ja alle mitbekommen in der Berichterstattung auch, welche Kapazitäten hier die NSA ja mittlerweile nicht nur aufgebaut hat, sondern immer noch aufbaut. Mhm. Stellen sich ja dann nochmal ein tutto komplett neues Rechenzentrum auch hin. Und ich meine, stell dir mal vor, du bist jetzt hier auf der Wikipedia unterwegs und liest mal ein bisschen über Düngemittel, ne, weil du hier deinen Rasen neu düngen willst, was gibt's denn da alles? Und anschließend kaufst du dir noch ein Buch über Bio-Cloning, ja, weil dich das Thema interessiert, und dann fahr da mal rüber und dann wirst du einfach rausgezogen. Ne? Düngemittel, Explosiv, ne? Bombenbauer und so und dann Bio, ne? Hast du gleich die passenden Keywords, dann setzen die dich da drüben erstmal fest. Ja, weil du einfach irgendwo in das Raster einpasst. Also meine grauenhafte Vorstellungen, das ist ein Thema, müssen wir jetzt nicht näher drauf eingehen.
Aber es ist.
Aber ich denke schon auch, dass das einen enormen Einfluss haben wird auf das
und,
Thema.
Und es ist Cloud exakt Computing. Die Schattenseite der Technologie, die
ja.
Das alles Nette möglich macht, mit dem wir hier so rummachen.
Also da wurde ein schönes Spielzeug kaputt
und
gemacht.
Big Data und so weiter und so fort.
Ja.
Das ist ja exakt die Schattenseite derselben Medaille.
Ja, richtig.
Und meine Herren, und die Diskussion, die in Amerika abläuft, ist gar nicht, dürfen wir das eigentlich mit den anderen, die da auszuspionieren, sondern die Amerikaner beschränken sich wirklich darauf zu sagen, darf die NSA eigentlich uns Amerikaner ausspionieren? Eigentlich dürfen die das nicht. Und die Daten über uns Amerikaner, die müssen irgendwo sehr getrennt abgelegt werden. Da dürfen die nur im Verdachtsfall drauf zugreifen. Und interessant ist da, dass es noch nicht mal eine Debatte darüber gegeben hat, was so ein Verdachtsmoment ist und was mit diesen Daten jetzt ist, die da eigentlich gar nicht da sein dürften und die nicht benutzt werden dürfen.
Am interessantesten finde ich in dem Zusammenhang im Übrigen die Debatte, die jetzt Merkel angestoßen hat. Da gibt es ja das Thema Neuland, ne? Internet ist Neuland für uns, hat sie ja so mal gesagt. Das finde ich mal sehr interessant. Ich weiß nicht, wie viele Jahre wir schon Internet haben. Jetzt kommt da eine Kanzlerin hin und sagt, das Thema Internet ist für uns Neuland. Es stellt etwas Bedrohliches dar. Es wird immer so allgemein getan. Ne? Also da müssen wir schon mal aufpassen, was da passiert und so weiter. Ist für mich schon ein Stück weit, geht es schon mal in Richtung Legitimierung, weil die würde das natürlich, oder sagen wir mal, ich glaube schon, dass es hier in Deutschland auch durchaus Kräfte gibt, die da auch sehr großes Interesse dran hätten, sowas mitzumachen. Ne?
Also sagen wir mal so, jeder vorher noch so linksradikale Innenminister, den wir jemals gehabt haben, ist im Laufe seiner Amtszeit am rechten Rand gelandet.
Meinst Otto Schily jetzt?
Jeder Innenminister, auch, ja. Den wir hatten. Ja. Außer Gerhard Baum. Gerhard Baum. Ja. Es ist schon wirklich interessant. Das ist in den USA auch recht interessant. Das Programm selber wurde ja aufgelegt von der Regierung Bush. Mhm. Obama hat damals als Senator dagegen gestimmt. Mhm. Man kann sogar in diesem Associated Press kann man das sehr schön nachlesen, die ganze Historie. Und Obama hat es dann und hat versprochen, es zu stoppen und hat, als er dann im Amt war, es nicht gestoppt. Und tatsächlich ist es so, dass anscheinend die wesentlichen Teile des Präsidentenbriefings zur Sicherheitslage aus Erkenntnissen der NSA aus Prism stand.
Also es gibt
durchaus,
ich glaube, es war der letzte Chaos Computer Konferenz in Hamburg oder war es der vorletzte, ein Vortrag von einem amerikanischen Unternehmer, der diesem Patriot Act mal unterlegen war, also auf die zugekommen sind, der dann irgendwann aufgehoben wurde und der plaudert mal da so ansatzweise ein bisschen über das Thema, wie mit dem dann umgegangen wurde und was dann da passiert ist.
Ja.
Der musste viele, viele Sachen unterschreiben, dahingehend, dass er die niemals, niemals ausplaudern dürfte, auch nur ansatzweise. Aber da kriegt man mal so ungefähr eine Vorstellung davon, was das passiert. Ich werde mal schauen, ob ich das Video nochmal finde, dann stelle ich das mal bei uns mit ein. Sehr sehenswert. Gut, also denke, ein Thema, was stark polarisiert und stark auch aufgeladen ist, wenn es bei der Hörerschaft jemand oder bei den Hörern jemand gibt, der da eine dedizierte Meinung dazu hat, dann immer gerne und mal her damit. Bauen wir auch gerne mal mit ein. Das ist eine ganz gute Möglichkeit, da auch mal, dass man sich da ein Stück weit dazu mit einbringen kann.
Bin mal gespannt, ob sich das förderlich auf den Absatz von Servern und Storage-Systemen hier in Deutschland auswirkt. Ob dann wieder mehr verkauft wird.
In die Firmen rein, meinst du?
Ja, natürlich.
Ja, ja.
Schau. Du, das Problem ist doch gar nicht, wo deine Infrastruktur steht. Sobald du eine Leitung nach draußen hast,
ja, schon klar,
bist du offen für den
Feind. Aber vom psychologischen Moment her.
Das ist schon Psychologie, da gebe ich dir
also recht. In dem Zusammenhang haben wir vielleicht noch ganz gute Informationen. Ich glaube, ich hatte es im letzten Jahr, als ich auf der Partnerveranstaltung von Microsoft war, erwähnt, hier auch in meinem Channelcast, gesagt habe, die haben gesagt, das Thema Cloud wird bei der nächsten Partnerkonferenz, also die jetzt in diesem Jahr stattfindende, kein Thema mehr sein. Mhm. Da ist das Thema durch, das ist gesetzt, jeder wird es dann tun, da reden wir dann schon über die nächsten Schritte. Na. Was lese ich jetzt, welches Thema im Vordergrund stehen wird bei Microsoft in der Kommunikation in der nächsten Zeit? Das Thema hybride Cloud.
Ah, ja.
Ja, also so ein bisschen privat, aber auch ne, so die Mischform. Mhm. Also da merkst du, die sind da auch sofort mal unter Druck gekommen bei dem Thema.
Es ist doch, aber bei Microsoft ist das Thema Hybrid doch inzwischen fast in der ganzen Organisation durch. Zum Beispiel hatte ich gestern ein Gespräch mit dem Wolfgang Brehm. Mhm. Interessant bei Office 365 ist, du kriegst zu deinem Office 365, kriegst du ein installierbares Office auf einer DVD. Ja. Und du hast mit der Office-Lizenz bis zu fünf Maschinen mitlizenziert. Das heißt, nicht nur beziehst du dein Office nicht nur aus der Cloud, sondern auch fest installiert. Und du darfst das noch auf 5 verschiedenen Geräten nutzen. Also was weiß ich, auf dem und auf dem Notebook und auf dem Tablet und auf dem Handy womöglich. Das heißt, bei Microsoft ist das Thema, wir müssen hart auf Cloud volles Programm und richtig Vollstoff alle in die Wolke schon deutlich reduziert und gesagt, man muss den Leuten einen weichen Einstieg bieten. Man muss erstmal schauen, dass die temporär, vielleicht lagerst du auf irgendein SkyDrive irgendwas aus oder jetzt vielleicht dann doch nicht mehr, man weiß es ja nicht, aber du brauchst einen anderen Einstieg. Wir können die Leute nicht dazu zwingen, von heute auf morgen alles komplett anders und aus der Wolke zu machen.
Ja, das stimmt.
Und das halte ich für sehr, also unabhängig von der ganzen anderen Diskussion, für sehr legitim. Und man hätte das von Anfang an machen sollen. Hätte man es von Anfang an gemacht, wäre man heute vermutlich sehr viel weiter.
Jo. Gut, lass uns mal über das Thema, lass uns noch kurz im Bereich Distribution bleiben. Vielleicht noch zwei interessante Nachrichten, die wir hier noch ansprechen sollten. Einmal API hat die COS gekauft. Also damit ist der ein Bereich zumindest mal die COS mehr oder minder in trockenen Tüchern.
Ja.
Wie sich das genau gestaltet, wissen wir nicht. Devil gibt es, glaube ich, nichts Neues.
Es gibt ein interessantes Gerücht, dass die Action SA, das ist ein Distributor aus Polen, nicht zu verwechseln mit der Action IT, wohl bei Devil eingestiegen ist oder einsteigen wird. Das ist aber noch nicht, da ist noch nichts Offizielles zu hören gewesen. Klingt aber plausibel.
Genau, und AP, um es hier noch ein zweites Mal zu erwähnen, sind jetzt auch Distributor von Fujitsu geworden. Also ich glaube, die haben ja die drei großen, also die Ingram und TechData und dann
Bytec. Den Bodri, den Bytec am Bodensee.
Genau, am Bodensee noch als Distributor und jetzt kommen immer noch die API mit dazu.
Was ich übrigens nicht unbedingt verstanden habe. Also ich wollte es den Jörg Brünig gestern auf der Veranstaltung eigentlich noch fragen. Hab's aber dummerweise aus dem ist mir dummerweise aus dem
Gedächtnis gefallen. Ja, ich hab mit ihm über das Thema gesprochen und sage, warum, was ist der Grund? Und dann sagt er, ja, also die bisherigen Distributoren hätten sich eigentlich immer nur noch, wie sagte er so schön, man habe nur noch immer über die Verteilung des Kuchens gesprochen. Mhm. Ja, war also quasi Gesetz. Man habe nur noch darüber gesprochen, wie der Kuchen jetzt aufzuteilen
ist. Ja,
das wäre jetzt mal an der Zeit gewesen, da mal noch einen mit reinzuschieben, damit da mal wieder die andere Diskussion stattfindet.
Ja, genau. Ja. Aber Andreas, warum hast du es nicht verstanden?
Weil er eigentlich in der Distribution recht gut aufgestellt ist. Und
Fujitsu.
Und weil ich eher den Eindruck habe, dass dass die Schwäche bei Fujitsu, die derzeitige, nicht unbedingt am Channel und an der Distribution liegt, sondern generell an der Mischung aus Marktschwäche, Portfolio und vor allem Unternehmensumbau.
Interessanterweise hat mir dieser Jörg Brünig gerade mitgeteilt, die Schwäche von Fujitsu, die gibt es gar nicht, sondern das Geschäft läuft gut.
Ja, also das, April das hatte, soll
super das hat er gelaufen auch sein, Mai ein bisschen schwächer, Juni wieder hervorragend. Also über alles gesehen, sagte er. Wir haben ja Geschäftsjahr vom April bis Ende März, also sind jetzt gerade im neuen Geschäftsjahr. Erste Quartal war nicht schlecht. Weil er sagte halt, und er sagte, das spricht dann nicht nur für Fujitsu, sondern alle die, die im B2B-Bereich tätig sind, also auch eine, also auch der Teil von der HP, der im B2B-Bereich tätig ist, wäre eigentlich nicht unzufrieden mit der Situation.
Probleme sind derzeit nur im Consumer-Markt.
Also die Probleme sind sehr massiv im Consumer-Markt, ja. Das ist richtig.
Und zwar so massiv, dass die halt eben auch durch die B2B nicht kompensiert werden kann. Ja. Aber das fand ich schon, ich fand das fand ich auch eine interessante Aussage.
Ich weiß, das hat er auch gesagt. Also aber ich weiß nicht, ob ich es ihm so hundertprozentig abnehmen soll, wie er es gern hätte, dass ich es ihm abnehme. Ich weiß es nicht.
Ja, ich weiß es auch nicht.
Also was ich von anderen Herstellern höre, auch aus dem B2B-Umfeld, ist schwieriges Jahr, relativ schwaches Geschäft. Wir glauben auch nicht unbedingt oder wir hoffen, dass das Q4 viel besser wird. Mhm. Ich habe mit dem Gerhard Schulz gestern über das Q4 gesprochen und habe gesagt, Mensch, wie sieht es denn aus? Es gibt ja einige, die sagen, Mensch, Q4, da geht wieder was. Und dann sagt er, ja, das hört er auch, aber er weiß nicht, welche Gründe tatsächlich dafür sprechen. Das
ist die Hoffnung.
Ja, das wäre wohl eher die Hoffnung. Ja. Also ich weiß es nicht, man hört so vermischte Signale und ich habe, der Jörg Brüning ist einer der wenigen, die sagen, hey, super, Geschäft läuft toll und alles gut.
Mhm. Die sind ja bei, wo wir gerade bei Fujitsu sind, wieder schwer am Umstrukturieren.
Und sie strukturieren halt massiv um.
Ja, viel in Channel, ne? Viel in Channel-Bereich rein. Also
Es wird ja die FTS, also Fujitsu Technology Solutions, als solche gar nicht mehr geben. Ich habe unlängst ein Gespräch gehabt mit dem Hartmann, der da auf Europa-Ebene,
Jörg Hartmann,
der auf Europa-Ebene ja da zuständig auch ist. Und er hat gesagt, das ist eigentlich nur noch ein Name, der dann so existiert. Alles darunter ist eine hochkomplexe Matrixstruktur, die da jetzt gerade eingezogen wird mit drei wesentlichen Schwerpunkten. Das ist Produkte, es sind Services und Solutions. Und das wird zentral, also da gibt es natürlich Zuständigkeitsbereiche dafür, das untereinander wird aber extrem durchlässig sein, also man will auch versuchen, in den einzelnen Ländern, Organisationen überall dasselbe anbieten zu können und dadurch wäre es eben notwendig, dazu eine Matrixstruktur einzuführen und das machen sie eben gerade.
Ah ja. Mhm.
Also diese komplexen Matrixstrukturen ist doch so ein Erfahrungswert, sag ich jetzt mal in der Manier von Heiner Brandt, der oft dazu tendiert, die Menschen zu überfordern, die dann darin arbeiten müssen. Ist bei HP ja ein Desaster ein Desaster gewesen unter Fiorina.
Matrix ist schwierig,
ja.
Also ich bin nicht wirklich überzeugt. Und ja, die Fujitsu strukturiert um und ich glaube, das ist auch richtig, dass sie das machen.
Ja.
Aber das ist schon extrem herausfordernd, was die da zurzeit treiben und dass dann viele nicht mehr mitkommen und sagen, wir verstehen das irgendwie nicht so richtig und sich womöglich erstmal nicht so gut aufgehoben fühlen. Weil ich habe von einigen Partnern schon kritische Stimmen gehört, die gesagt, also letztes Jahr um diese Zeit sind die Partner voll des Lobes für eine Fujitsu gewesen und dieses Jahr klingt das alles nicht so euphorisch. Mhm. Der Jörg Brüning ist gut drauf und ich nehme ihm auch ab, dass das alles ganz gut läuft, aber außerhalb ist das nicht so euphorisch, wird das nicht so euphorisch gesehen wie jetzt bei ihm innerhalb.
Ja, ich weiß, ich kann es ganz ehrlich gesagt schlecht beurteilen. Also ich habe ihn gefragt, ob sich das irgendwie im Partnerprogramm niederschlägt, ob die Partner das alles irgendwie mitkriegen. Er sagte, nee, das läuft eigentlich alles unter der Motorhaube sozusagen ab. Wie viel da tatsächlich rausdringt, weiß ich nicht. Er sagt, Partnerprogramm ändert sich auch nichts.
Nein, das ändert sich auch nichts.
Keine Ahnung, schwierig zu sagen.
Wobei diese Verunsicherung schwappt doch immer raus. Also wenn die Leute intern eine Unsicherheit haben und wenn es nur ist, dass sie nicht wissen, wo sie morgen stehen, selbst wenn sie wissen, dass sie morgen noch dabei sind, dann wirkt sich das immer extern aus, klar.
Ja. E-Commerce und Retail, sollte man noch einen Blick drauf werfen. Auch da gibt es etliche Neuerungen oder etliche Neuheiten. Zum einen Rainer Heckel hat Red Kuhn verlassen.
Fand ich den Hammer übrigens.
Ja, Red Kuhn, haben wir ja öfter drüber gesprochen, also ist jetzt 100% MSH. Und Ja, Nachfolger von dem Rainer Heckel ist Martin Wild geworden. Der übernimmt den Bereich jetzt.
Ja, erstmal, wie es offiziell heißt, ja, vorübergehend.
Vorübergehend, ne? Genau.
Also meine erste Idee war, Mensch, jetzt hat der Martin Wild endlich mal wieder einen richtigen Job. Mhm.
Kann ich verstehen, dass du diesen...
Also von außen nimmt man den überhaupt nicht wahr.
Nicht wirklich, nein.
Also ich habe keine Ahnung.
Er hat ja einen schönen Titel.
Der Titel ist
Vice President ist super, ja. Online bei MSH in Ingolstadt. Mhm. Aber was er da so treibt, man weiß es wirklich nicht. Und er ist ja relativ unsichtbar, jedenfalls was das Business betrifft. Und jetzt, ich meine, er war schon mal... an vorderster Front im Online-Business mit seiner HOH damals, die er selbst gegründet hat. Gut, die war ein Stück kleiner damals, aber er ist ja auch älter geworden. Wobei, der ist noch sehr jung, der ist 30, glaube ich.
Oder der so. Ist noch ja, nicht so alt. Nicht so
nee, überhaupt nicht. Und überhaupt deshalb möglicherweise sagt man ja auch bei der MSH, wir möchten da lieber jemanden haben, der einfach auch mehr Lebenserfahrung mitbringt, der älter ist für diesen Job. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber fand ich auch eine ganz, ganz interessante Entwicklung, dass der Heckel da jetzt raus ist, komplett. Mhm. Einige sagen, das, also gerade in der Distribution, das ist schön für uns, weil mit Heckel war es teilweise schwierig zu sprechen. Und mit dem Martin Wild hoffen sie jedenfalls, wird es einfacher. Naja, schauen wir mal.
Dem scheint aber nicht zu sein, also nach dem, was in der Branche kolportiert wird, hat wohl die MSH unmittelbar nach der Bekanntgabe, dass sie Red Kuhn jetzt zu 100% unter ihren Fittichen haben, diverse Briefe verschickt an Herstellern, in denen klar signalisiert wurde, dass man jetzt bitte auch dieselben Einkaufskonditionen haben möge, wie sie der MSH zusteht. So,
Das war doch klar, oder? Sei ja jetzt schließlich
ein MSH-Unternehmen und...
Man kann nicht immer Geld verschenken.
Genau. So,
so sind sie.
Das kam bei den Herstellern wohl überhaupt nicht. Kam bei den Herstellern wohl nicht sehr gut an, das Thema.
Das denke ich mir.
Na, also, da kann, klingt eher nicht nach Martin Wild irgendwie. So, ich weiß nicht, ob er da so der Typ ist, der da gleich sofort mal so einen Brief rausschickt.
Das klingt ja erst eher nach Horst Norberg, dem Chef von MSH. Und das war ja in dem Zusammenhang auch die Personalie fand ich noch interessanter, Andreas, nämlich, dass der Klaus-Peter Vogt wieder zurück zur MSH geht.
Ja, das habe ich auch
mitgekriegt. Also sensationell, muss ich sagen.
Ja, das habe ich auch mitgekriegt.
Und ich habe mir das dann nochmal wieder recherchiert, wie das damals so war.
Wie war denn das damals? Das ist schon so ewig her.
Ich könnte jetzt sagen, ich mache es mir leicht und lies einfach meine Kolumne, die ich dazu geschrieben
habe. Alles klar.
Die hat den Headline Nachfolger für Horst Norberg gefunden.
Wann hast du denn die geschrieben?
Gerade
als letzte Woche.
Urlaub zurück.
Ja. Ach, da war ich gerade im Urlaub.
Ja, deswegen stimmt, da warst du gerade im Urlaub.
Ich habe das alles nur sehr vermittelt mitgekriegt, die letzten zwei Wochen, weil ich im Urlaub war.
Ich bin
in Urlaub gegangen und die Personalien fingen an. Es ist jedes Mal dasselbe Wahnsinn.
Das war bei mir auch so. Ich habe das dann anschließend alles mal so aufgearbeitet. Also der Klaus-Peter Vogt, der ist vor 5 Jahren aus Media Saturn raus. Mhm. Und der hatte ja damals ja schon eine Spitzenposition im Unternehmen, er war zweiter Mann in der Firma und ist dann anschließend zu Telefunken gegangen, zusammen mit so einem früheren Lufthansa-Vertriebschef haben die da Telefunken die Marke gekauft und haben das neu positioniert und aufgebaut und so weiter und haben dann damit dann irgendwie so auch so Lebensmittelmärkte beliefert und so. Da war er CEO. Aber das ist jetzt gar nicht so interessant. Interessant ist, dass er damals ja im Streit mehr oder weniger aus MSH raus ist, weil er mit dem Weise, hieß der damals, der Chef, sich überhaupt nicht verstanden hatte. Und Weise ist ja kurz danach auch gegangen. Mhm. Und der Klaus-Peter Vogt, der hatte sich schon auch Hoffnung gemacht auf die CEO-Position. Damals als der, wie heißt er denn jetzt nochmal? Da einer der Gründer hier von MSH kommt, sagt mir, Leopold Stiefel.
Stiefel.
Als der Stiefel von Bord gegangen ist. Da hatte sich der Vogt schon Hoffnung gemacht. Ist er nicht geworden. Mit Weise hat er sich überworfen, dann ist er raus. Dann haben sie den Weise rausgeschmissen. Dann haben sie den noch, ich sage mal in Anführungszeichen, alten Horst Norberg vorübergehend wieder auf diesem Posten gesetzt. Und damals hieß es schon als Zwischenlösung. Ne? als Zwischenlösung.
Echt?
Ja. Ich habe es nur extra nochmal nachgesehen. Und dann haben sie aber diese Zwischenlösung verlängert im letzten Jahr oder in diesem Jahr noch einmal, weil offensichtlich keinen gefunden haben, der den Job übernehmen kann. Und jetzt haben sie den Klaus-Peter Fokus und da war für mich sofort klar,
Guck mal, die bringen die da jetzt in Stellung.
Die bringen ihn jetzt hier nur als Einkaufs-,
nur,
in Anführungszeichen, als Einkaufschef. Aber sie haben ihn geholt, du machst es jetzt und den Norberg, der Vertrag läuft Ende nächsten Jahres aus und dann nimmst du seinen Job. Und da hat der Vogt gesagt, so machen wir's. Das ist für mich so klar wie dicke Brühe. Also gar kein Zweifel. Also wenn ich da eine Wette abschließen wollte. Und der Klaus-Peter Vogt, der ist auch noch in einem Alter. Der ist Anfang 50, 52 oder so. Mhm. Der kennt den Laden immer noch. Der hatte damals echt ein gutes Standing, akzeptiert sowohl innerhalb des Unternehmens als auch außerhalb. Und deshalb bin ich da sehr, sehr überzeugt davon, wenn der jetzt nicht irgendwie einen ganz blöden Bockmist macht oder was weiß ich, dass der dann spätestens im nächsten Jahr die CEO-Position bei MSH übernimmt.
Ja, das klingt durchaus plausibel.
Ja,
da hast du recht.
Ja, das klingt schon
so. Kannst du dich noch erinnern, Christian? Das war ewig lange her. Ich glaube, das war in den 90er Jahren. Da haben wir damals
einen Channel
Partner. Nee, da haben wir so ein Roundtable gemacht. Da war auch der Frank Röbers dabei.
Ja.
Und dann waren noch irgendwie so zwei Endkunden dabei. Und der Klaus-Peter Vogt war auch dabei. Und dann haben wir nämlich über irgend so ein Thema, ich weiß nicht mehr, Retail und sind die Kunden bereit, für Dienstleistungen zu zahlen. Da war der bei uns im Verlagsgebäude und da haben wir echt eine interessante Diskussion geführt. Also der war auch immer so ansprechbar für irgendwelche, für irgendwelche Themen. Ich finde, das ist eine gute Nachricht.
Ja. Ich erinnere mich nur noch an unser gemeinsames Interview, das wir in der Ingolstädter Straße mal geführt haben mit dem Gunz. Kannst du dich da noch dran erinnern?
Ja, mit Gunz haben wir auch mal.
Mit Gunz waren wir auch mal zusammen.
Da war ich auch, nee, mit Gunz war ich nicht dabei. Ich habe mal mit Stiefel eins gehabt. Oder war ich dabei mit Gunz?
Gunz waren wir beide.
Waren wir beide,
ja? Sind wir beide hingefahren. Damals, da war ich noch nicht so lange an Bord.
Ach so.
Ein, zwei Monate oder sowas. Naja,
damals. Ich habe übrigens neulich bei der Digitalisierung meiner CDs die CD vom Mediamarkt gefunden, wo das erste Mal diese Ich bin noch nicht blöd Kampagne losgetreten wurde mit Harald Junke.
Mit Harald Junke?
Das Harald Junke und dann gab es einen mit Harald Junke und Ingrid Steger, die waren total prominent besetzt.
Tatsächlich?
Das waren immer so ganz kurze Clips, so zwei Minuten, keine zwei Minuten. Das war wirklich echt interessant. Ich muss das mal, ich suche das mal raus, dann können wir einen einspielen bei der nächsten Sendung.
Ich bitte darum.
Weil da hatten die eine große Pressekonferenz hier in München, wo der Stiefel, ich glaube, der Stiefel ist das gewesen, die Kampagne vorgestellt hat, da war Junke auch dabei.
Aha.
Das war richtig der Hammer.
Echt?
Ja.
Ist ein Ding.
Gut. So, was haben wir noch?
Elektronik Partner,
Jörg Ehmer.
Das war überraschend.
Ist raus.
Ja, da war ich auch von den Socken.
Ja.
Da war ich auch von
den Socken. Und in der offiziellen Pressemitteilung heißt es ja, dass man da, also, wie stand da drin? Ich habe es jetzt gar nicht. Du hast ja, du hattest sie doch vorhin mal offen, oder, Andreas?
Moment, ich habe sie
so, offen. So, man dankt also dem Jörg Ehmer für seine Mühe, die er sich da gemacht hat und die großartige Aufarbeit.
Es stand gar nichts drin.
Es war eigentlich nur Blabla.
Danksagung, so, er hat es jetzt weg, wir haben es
so,
auf eigenen Wunsch.
Genau, aber das ist ja wohl offensichtlich nur die halbe Wahrheit, die da dahinter steckt. Also was so zumindest kolportiert wird in der Branche ist, dass das durchaus nicht im gegenseitigen Einverständnis war, sondern dass da handfeste Auseinandersetzungen gab. Es wird gemunkelt, dass das im Zusammenhang mit notebooksbilliger.de steht, dass das vielleicht, wie sagt man es am besten, dass das der Stein des Anstoßes war oder, nee, wie sagt man denn da? Also das war, ist Gegenstand der Diskussion irgendwie sozusagen, ne?
Ja.
Oder des Streits.
Das habe ich auch gehört.
Entzünden hat.
Also es gibt ja einige, die sagen, warum ist man nicht gleich den kompletten Schritt gegangen und hat nicht gesagt, komm, lass es doch so machen, dass notebooksbilliger.de gleich komplett die Online-Shops bedient und alles darüber läuft, dann ist eigentlich alles aus einer Hand. Ne? Jetzt hat man ja nur mal so, fängt man da ein bisschen damit an und manche sagen halt, es wäre gescheiter gewesen, das gleich mal zu machen. Also ich kann mir vorstellen, dass dieses ganze Thema intern auf alle Fälle zu einer großen Diskussion geführt hat. Und dass es da auch verschiedene Lager gibt. Jetzt mag man sich drüber streiten, was der bessere Weg gewesen ist. Ich weiß nicht, ob es da wirklich so ein die Lösung dafür schlechthin gab. So nach meinem Dafürhalten finde ich das eigentlich eher den schlaueren Schritt, weil man da mal also erste Erfolge erzielen kann und das dann ausbauen kann. Ist vielleicht politisch auch ein bisschen einfacher wie so eine Hauruck-Methode und das einfach überstülpt und sagt, das ist jetzt so und Punkt aus, fertig, jetzt gibt es nichts mehr zu diskutieren. Ja, so wie die Synaxon das ja macht, die macht es ja einfach.
Die haben da
einfach freie Hand und tun das. Weiß ich nicht, was besser ist. Keine Ahnung.
Ja, ich hab gerade ganz
kurz. Wenn es nicht geht, kann man dann natürlich immer sagen, ich habe es ja damals schon gesagt.
Ganz kurz, hier, pass mal auf, Aufforderung in die Runde. Ich habe gerade, dann musste ich wirklich ein bisschen lachen. Ich habe mir gerade vorgestellt, wie der alte Haubrich, der ja im Hintergrund da immer noch die Fäden zieht bei der EP und dessen Laden das ja ist. Mhm. Wie der in einem Meeting sitzt mit Arndt von Wedemeyer.
Sehr schönes Stichwort, weil
und dazwischen sitzt dann, wo du es meinst, und dazwischen sitzt dann Jörg Ehmer, der den angeschleppt hat.
Ja.
Oder? Also das ist auch irgendwie bizarr.
Wen haben Sie denn da mitgebracht? Ja, der macht jetzt so ein bisschen unser Online-Business.
Wie? Wobei, das ist natürlich, sag mal.
Also das ist jetzt ein bisschen lustig, aber
ich glaube schon, dass es dort, also ich bin ziemlich sicher, dass es dort schon auch um knallharte Sachen geht, nämlich der Arndt von Wedemeyer hat wohl für sich einen sehr guten Vertrag damals gemacht mit der Elektronikpartner und er hat sich ja weite Entscheidungsbefugnisse eben gesichert. Das heißt, es ist für die Elektronikpartner nicht einfach, die können jetzt nicht dem Wedemeyer sagen, wir machen das jetzt so und so oder du machst das jetzt so und so.
Also ein bisschen Kontrollverlust sozusagen.
Das heißt eigentlich, dass die EP in der Konstellation eigentlich nur für einen Wedemeyer ein Geldgeber ist, damit der sein Ding noch besser machen kann, oder? In Konsequenz, wenn das stimmt, gut, kenne ich jetzt nicht die Vertragsdetails, aber wenn das in Konsequenz, wenn das stimmt, muss ich sagen, da hat der Wedemeyer sich das Geld der Gebrüder Haubrich.
Die Vorteile sind ungleich verteilt, so kann man sagen, und zwar zugunsten von Arndt von Wedemeyer. Also,
ui.
Wie es da jetzt wirklich ganz genau, das wissen wir einfach nicht, und die sagen ja auch nichts zu diesem Thema.
Das sagen die ganz wenig.
Jetzt bin ich mal gespannt, jetzt haben wir ja den Österreicher gehört und dem eilt sozusagen ein gewisser Ruf voraus. Also beim EMA habe ich mal so den Eindruck, ist ein bisschen so ein Intellektueller. Er schreibt ja auch immer einen sehr guten Blog auf seiner Seite. Mhm. Und der Österreicher, der ist mehr so ein Kampfschwein. Mhm. Was mir erzählt worden ist. Ein Kampfschwein, wirklich down to earth, der draußen auf der Straße ist und dort die Leute in Anführungszeichen motiviert. Und also schönes Kontrastprogramm. Da bin ich mal gespannt.
Also was ich so absolut erstaunlich finde, ich hab den Eindruck gehabt, dass der EMA sich wirklich gut eingebracht hat bei EP, dass der da akzeptiert ist, dass er da Akzente setzt. Ich halte die EP auch auf diesen, so in der zweiten Reihe, für extrem gut besetzt, auch bei der Com-Team. Und da geht richtig was vor. Das spürte man auf der CeBIT.
Ja,
da hat man auf der CeBIT hast du gemerkt, hey, die einzelnen Bereiche arbeiten zusammen, da geht was nach vorne, geht in die richtige Richtung, klingt gut. Und ich habe gedacht, Mensch, der EMA hat es tatsächlich geschafft, sich bei den Haubrichs zu positionieren und da akzeptiert zu sein. Und das ist ja vorher, auch dem Haubrich Junior ist das ja gar nicht gelungen. Das ging ja gar nicht, hat alles nicht zusammengepasst. Ja. Keiner hat sich da halten können, mit Ausnahme, Neffe, ne? Ich glaube der Neffe, ja, mit Ausnahme vom Trautmann, der schon sehr lang dabei ist. Und jeder versucht da zum Trautmann zusätzlich jemanden zu positionieren, ist am Senior-Level, sag ich mal, gescheitert.
Ja, absolut.
Und jetzt dann schon wieder, das darf doch echt überhaupt nicht wahr sein, oder? Also ich meine, egal wie das jetzt mit einer Notebooks billiger oder mit was auch immer gelaufen ist, das kann doch überhaupt nicht wahr sein, dass es nur einen einzigen Menschen gibt, der sich da hält, der sehr unangefochten auch sehr viel machen kann, das traut man. Mhm. Und ansonsten kommt da überhaupt nichts zustande. Mhm. Ich meine, wie kann das sein?
Ich habe gedacht,
beim EMA passt das gut.
Dass man eine Trautmann dann als Nachfolger nimmt.
Und der Trautmann ist dann ewig an Position 2. Es macht ihm anscheinend auch überhaupt gar nichts aus. Also ja. Ich schätze den Trautmann sehr. Ich halte ihn für einen richtig guten Mann.
Der ist schon seit 1990 bei EP. Und die haben ja jetzt noch wieder einen Haubrich da im Vorstand, ne? Michael Haubrich, Jahrgang 78.
Oh, den
verantwortet den Bereich Finanzen und IT. Zuvor kommt auch von Unternehmensberatung, wie der andere Haubrich, den sie dann mal
rausgeschmissen. Die schicken es alle zur Unternehmensberatung. Bei McKinsey war der.
Okay, also schauen wir mal, ne?
Interessant.
Man sieht die Familienähnlichkeit. Bei Michael Haubrich.
Findest du?
Ja. Das sieht schon aus wie ein Haubrich, das stimmt schon. Ich finde das so irre. Und ich weiß auch gar nicht, die müssen doch irgendwann mal die Weichen stellen. Also es gibt doch keinen Hartmut Haubrich-Klon. Und das kann der doch auch nicht erwarten. Also ganz realistisch. Und natürlich würde ich mir auch schwer tun, so mein Ding, wenn ich gemacht habe und das ist irgendwie und dann irgendwas an jemand anders geht.
Ja, aber ich meine, du hast doch bei der MSH ein schönes Pardon mit Kellerhals.
Du, ich habe genau an die Geschichte habe ich gedacht, auch bei wo es jetzt darum geht, die Red Kuhn-Diskussion, die wir eben hatten, habe ich gedacht, hey, sag mal, haben wir doch vor einer Minute beim anderen drüber gesprochen. Ja. Bei denen ist so und bei denen ist genauso. Ja. Wahnsinn, oder? Mhm. Und selbst diese Online-Geschichten sind so parallel. Dann kaufen sie einen dazu, dann machen sie aber immer noch ihr eigenes Ding bei EP, genauso wie bei der Mediamarkt, wo du sagst, was treibt die hier eigentlich? Was geht denn da?
Ja. Also ich rechne ja mal stark damit, dass es in nächster Zeit da noch einiges tut im Online-Markt und da auch noch große Merches stattfinden werden, glaube ich.
Also aber vielleicht sollten wir mal den Arndt fragen, ob der nicht Lust hat, mal Rede und Antwort bei uns im Channelcards zu stehen, oder?
Ja, ich hatte ihn schon mal darauf angesprochen.
Das wäre doch mal ein Ding.
Arndt würde mal vorbeikommen. Müssen wir noch mal, vielleicht kriegen wir den schon in die nächste Sendung rein.
Ja, das wäre super.
Prinzipiell würde er es machen wollen.
Das ist nicht schlecht.
Ja,
der wohnt doch hier auch um die Ecke.
In Grünwald.
Ja, hier um die Ecke, ja klar, dass da die Straße
runter. Das ist eine lange Ecke.
Aber er ist schon, wollte ich gerade sagen. So kleines
Mädchen. Der muss wahrscheinlich von hier nach Hause nur einmal abbiegen oder sowas.
Ich werde die nächsten Tage immer mit ihm telefonieren.
Ja.
So, dann noch zwei kleinere Geschichten. Zum einen, Microsoft steigt noch stärker ins Direktgeschäft ein, wenn man sozusagen möchte. Ja, stimmt. Weil sie in der amerikanischen Retailkette Best Buy Windows Stores einrichten. Mhm. Sind sie gerade im großen Stil mit dabei?
Ach, richtig meine viele, Güte. Ne?
Richtig viele, ja. Mhm. Tut Best Buy sicherlich ganz gut. Wir hatten ja da schon öfter mal drüber gesprochen.
Ja.
Über das Thema. Und
ich denke, Best Buy muss was tun.
Best Buy muss was tun und hier Store-in-Store-Konzept mit einem Unternehmen Microsoft, das ja doch da einiges zu bieten hat in dem Bereich, macht diesen Laden sicherlich auch mal wieder interessanter und lukrativer. Und dann geht vielleicht der ein oder andere Kunde doch mal wieder in Best Buy rein, um sich das dort anzuschauen. Also das zum einen. Und das Zweite, ich möchte noch kurz hinweisen auf eine Praxisstudie, die ich sehr interessant fand. Die hat den Titel Integration von Social Media Buttons in Online-Shops. Da hat die Studie relativ klar ergeben, dass die Integration von Social-Media-Komponenten, also teilen, weitergeben, empfehlen und so weiter und so fort, sich auf den Umsatz durchaus positiv niederschlägt. Man hat eine Studie gemacht, in der es eine Kontrollgruppe gab und also ein Webshop gab, wo das nicht eingebaut war und einen eben solchen, in dem es eingebaut war, also A-B-Testing, wenn man sozusagen möchte, und hat es mal für einen Monat laufen lassen, 4 Wochen. Und konnte dann feststellen, dass bei dem Online-Shop, der also diese Social-Media-Komponenten mit drin hatte, immerhin 13% mehr Umsatz gemacht wurde. Mm. Das ist schon eine nicht zu verachtende Steigerung. Absolut. Man könnte auch sagen, dass umgerechnet bei dem Shop war also jedes Like, was gedrückt wurde, 6 Cent hat er das sozusagen danach ausgemacht. Und ja, sollte man vielleicht durchaus auch beachten mal dieses Thema und sich überlegen, sowas noch mit einzubauen für all diejenigen, die keinen, die einen Online-Shop haben und das vielleicht immer abtun als Schmarrn, braucht man nicht, keine Ahnung. Bringt offensichtlich tatsächlich was.
Yep.
Ja, dann lass uns noch kurz über Smartphone und Tablet-Markt
sprechen. Lass uns ganz kurz bei Microsoft bleiben und diese Notiz aus USA, Microsoft und Oracle nähern sich an, aufgreifen.
Du meinst im Bereich Datenbanken oder was meinst du?
Ja, im Bereich Cloud.
Ja.
Microsoft und Oracle haben letzte Woche ein Cloud-Abkommen unterschrieben.
Habe ich nicht mitbekommen, ehrlich gesagt.
Das war eine ganz interessante Geschichte. Ist in Deutschland so ein bisschen untergegangen. Mhm. Es gibt ja diese alte Feindschaft zwischen Microsoft und Oracle.
Mit wem hat Oracle eigentlich keine Feindschaft?
Mit Salesforce.com.
Ja, okay.
Weil da haben die gleich nach Microsoft das nächste Abkommen unterzeichnet.
Das stimmt, ja.
Das heißt, das ist ein guter Punkt, Christian. Die, mit denen sie keine Feindschaft haben, die haben sie alle gekauft. Mhm. Oder feindlich übernommen.
Ja.
Freundlich oder feindlich übernommen.
Ja.
Anscheinend ist Oracle auf Annäherungskurs mit alten Feinden.
Mhm.
Gerade mit Microsoft. Und ich kann mich erinnern, wie Larry Ellison über Bill Gates geschimpft hat.
Mhm.
Da hat er hat überhaupt kein gutes Haar dran gelassen. Und jetzt kooperiert man natürlich zum Wohl des Kunden, weil Kunden doch dann flexibler sind und Oracle entwickelt auch für Microsoft Windows Azure und entwickelt und man schaut, dass Oracle auch läuft unter Microsoft Hyper-V, also Microsoft Virtualisierung. Das war bis jetzt ja nicht der Fall. Und ich habe mir überlegt, was treiben die hier eigentlich?
Mhm.
Also Microsoft kann ich schon, also weiß ich jetzt auch nicht, das ist interessant. Was treiben die hier eigentlich? Die Oracle öffnet sich und nähert sich Microsoft an.
Mhm.
Und ich glaube, in den Konstellationen und das so ein bisschen das Strategische, was wohl passiert, in den Konstellationen verschiebt sich einiges. Microsoft hat sich von einigen seiner Partner entfremdet. Man ist so ein bisschen auf Distanz irgendwie zu Intel. Zwischen Microsoft und HP muss es erheblich abgekühlt haben. HP nähert sich an Google an. Und die Annäherung von Microsoft und Oracle könnte natürlich darauf basieren, einmal darauf, dass Oracle sich schwer tut und nicht wirklich gute Ergebnisse hat und was tun muss und nicht in der Isolation verbleiben. Aber es kann auch damit zu tun haben, dass man gemeinsamen Feinden begegnet, zum Beispiel nach Google, die ja sowohl für Microsoft auf mehreren Ebenen als auch für Oracle eine massive Bedrohung darstellen.
Absolut.
Denn Google ist ja das Anti-Datenbank-Programm. Da wird ja total anders gerechnet.
Ja.
Das sind ganz andere Modelle, mit Daten umzugehen. Und das gräbt Oracle schon mächtig Geschäft ab. Das heißt, hier entsteht
auch ganz... Auch Amazon im Übrigen.
Ja, auch Amazon. Und hier entstehen plötzlich ganz neue Kombinationen. Langzeit Microsoft-Partner HP tut sich plötzlich mit Google zusammen. Langzeit HP-Freund Microsoft rutscht plötzlich an eine Oracle ran, die ja eine HP extrem feindlich gegenübersteht und auch nur deswegen jetzt auf für HP wieder entwickelt, weil sie es müssen, weil sie eine Klage verloren haben.
Per Gerichtsbeschluss sozusagen.
Richtig. Ja. Und eins darf man auch nicht vergessen, das ist auch so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht. Microsoft hat ja kürzlich nicht nur angekündigt oder macht dann nicht nur eigene Hardware, sondern sie investieren auch groß.
Ich mach mal die Nüsschen.
Oh, mach das mal, ja. M&M's.
Ja.
Microsoft hat ja auch angekündigt, ich glaube, $3 Milliarden in Dell zu investieren und die Reprivatisierung von Dell zu tragen. Ich glaube nicht, dass das bei HP gut angekommen ist.
Das glaube ich auch nicht. Ja.
Also ich glaube, da gibt es ganz massive Verwerfungen, die wir hier vielleicht gar nicht so richtig mitbekommen. Und es muss auch wirklich zwischen den deutschen Organisationen das Verhältnis erheblich abgekühlt sein.
Mhm.
Also wirklich eine recht interessante Konstellation. Ich glaube, im Endeffekt wird das zu mehr Kreativität und zu mehr Innovation für die Branche führen, weil dieser Irrsinn, den Oracle betrieben hat, sich hier komplett zu isolieren, ist ja wirklich sehr merkwürdig gewesen. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich darauf einrichten. Wer sich jetzt immer noch blind drauf verlässt, Microsoft ist da so gesetzt und HP und das passt halt alles ganz gut zusammen.
Das ist
nicht mehr so. Das heißt, man muss sich wirklich genau jetzt wieder überdenken, wo schließe ich mich an, bei welcher Initiative bin ich dabei. Ich bin wirklich auch als Systemhaus aufgefordert, mir die aus den Konstellationen womöglich dann für mein Geschäft die richtigen
abzuleiten,
die richtigen zu suchen und auch zu sagen, hey, wir kommen in eine Phase, wo wir mehr experimentieren müssen. Wo es nicht mehr so klar ist, naja, Notebook, Windows und neueste Windows-Version und so, sondern wo man wirklich rechts und links schauen muss und offen sein muss und genau da die neuen Geschäftschancen findet.
Ja.
So. So, und jetzt sage ich aber wirklich nichts mehr.
Übrigens nur eine kleine Ergänzung. Ja? Mhm. In Berlin macht Microsoft ja jetzt auch so Showroom oder so eröffnet. Also wenn wir mal nach Berlin kommen, sollten wir uns das unbedingt mal anschauen.
Ja, ja, ja.
Also sie tun das, ne?
In den USA habe ich mal einen Microsoft-Laden gesehen. Das sieht schon schick aus. Also der steht einem Apple-Laden nicht so deutlich nach. Also es ist sehr vorzeigbar.
Der Apple Store in Berlin hat er jetzt auch aufgemacht. Ja. Jo. Bleibt man vielleicht aber drin noch kurz bei Microsoft, aber jetzt in einem anderen Zusammenhang, nämlich nochmal in Richtung Tablet- und Smartphone-Markt. Und dann gibt es zwei ganz interessante Geschichten. Erstens, jetzt erschienen tatsächlich fürs iPhone und fürs iPad noch kommend Microsoft Office. Ja. War, glaube ich, 3 Jahre oder 4 Jahre lang im Gespräch, ob sie es machen oder nicht, und haben da eine extreme Geheimniskrämerei gemacht. Jetzt sind die Apps tatsächlich rausgefallen, also es gibt sie.
Sind die schon da?
Die sind schon, die kannst du tatsächlich schon draufladen. Ich habe noch nichts damit rumgespielt, ich weiß es nicht, werde es mir aber sicherlich mal ansehen. Dann zum Zweiten, Microsoft ist schon erheblich unter Druck, was sein Betriebssystem, mobiles Betriebssystem anbelangt. Ist doch immer sehr stark davon abhängig, was du dann auch an Programmen, an Apps anzubieten hast. Wie viel du dann da in dem Store hast, ob du auch die richtigen Applikationen hast. Und jetzt wurde auch bekannt, dass Microsoft derzeit bis zu $100,000 Entwicklern hinterherwirft, damit sie also die Spiele und tollen Applikationen, die es also ansonsten hier auch gibt, auch programmieren. Was ja wohl auch ein Stück weit bedeutet, dass diese Plattform offensichtlich für Entwickler derzeit nicht besonders attraktiv ist, weil sonst hätten sie sich da natürlich auch drauf
Ja, sie hinken hinterher und es war ja auch prophezeit, dass das so kommen wird.
Ja.
Ich kann mich an einen Artikel erinnern von einem Entwickler vor ungefähr einem Jahr, der sagte, wenn Microsoft anfängt, Entwicklern Prämie zu zahlen dafür, dass sie auf der Plattform entwickeln, dann laufen die Sachen aber grundlegend schief und es wird die Plattform nicht retten.
Ja, das sehe ich ganz genauso.
Und es wird die Plattform nicht retten. Das funktioniert doch erheblich anders.
Ja. Ja, da dürfen wir mal gespannt sein. Aus dem iPhone-Lager noch 2 Nachrichten. Erstens, das nächste iPhone, das kommen wird, da ist relativ klar, dass es nicht mehr von Foxconn gebaut werden wird, sondern Apple sich inzwischen entschieden hat, jetzt zu Pegatron zu wechseln.
Pegatron ist Asus, oder?
Pegatron ist, glaube ich, da steckt Asus dahinter, ja. Da macht man also jetzt mal ganz bewusst auch einen Wechsel, nachdem es ja auch Foxconn extrem immer wieder eine negative Presse hatte. Ob es bei Pegatron viel besser ist, weiß ich allerdings. Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Also das zum einen. Und dann habt ihr sicherlich auch alle wie ich am Montagabend letzter Woche die Apple WWDC live angeschaut. Ne?
Ganz sicher nicht.
Also ich habe es jedenfalls getan.
Ja, dazu reicht in der Uckermark die
Bandbreite,
nicht exakt aus.
Genau, also was gab es an interessanten Neuigkeiten? Klar, iOS 7 wurde vorgestellt, die nächste Betriebssystemversion für die iPads und iPhones und natürlich auch iPods. Ja, ich habe mir dann sofort auch die erste Beta mal drauf installiert. hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht vom Hocker gerissen, war noch ziemlich buggy und läuft auf meinem Gerät auch nur etwas ruckelig. Ich habe aber auch noch ein 4S. Jetzt ist die zweite Beta draußen, die soll schon deutlich besser sein. Also da sind wir mal ganz gespannt. Maverick wurde vorgestellt.
Bitte? Da bin ich gespannt drauf.
Maverick wurde dann in dem Zug noch vorgestellt, also nächste Generation von dem Betriebssystem für die Desktops. Sehr ausgereift. Ich glaube, da dürfen sich alle drauf freuen, die Apple-Geräte haben. Dann haben sie vorgestellt den Mac Pro. Ganz interessantes Konzept. Gehe ich jetzt aber auch nicht näher drauf ein. Ja, und
hat sich die Einstellung zu Touch an der normalen Device eigentlich geändert bei Apple?
Wie meinst du das?
Also Touch auf vertikal installierten?
Nein, gibt es nicht.
Gibt es nach wie vor
nicht? Gibt es nach wie vor nicht, ne. Ja. Halte ich auch nichts davon, ehrlich gesagt. Aber
also ich setze das ein, so. Zum Beispiel bei meinem Autoradio.
Ja, zwangsweise.
Na, gern.
Da kannst du ja nichts anderes machen.
Nee, es gibt auch Knöpfe. Ich kann auch Knöpfe drücken oder ich kann auf dem.
Ach so, rumtatschen.
Ja. Naja, geht gut. Beides. Und ich mache das so ganz normal. Mhm. Also für mich ist das.
Mhm. Ja, und dann habe ich noch eins drunter geschrieben, nämlich Fujitsu, das sollte ich vielleicht erwähnen. Nach den Informationen, die mir vorliegen, wird Fujitsu im nächsten Jahr Smartphones nach Deutschland bringen.
Ah. Fujitsu Smartphones.
Sie tun es derzeit in Frankreich schon.
Genau.
Dort wird mit einigen Providern schon Tests gemacht, auch sozusagen der Testmarkt. Wenn es einigermaßen gut ausgeht sozusagen, werden wir im nächsten Jahr auch Smartphones von
Fujitsu in
Deutschland
sehen. Gehe ich auch von aus.
Interessant. Mhm. Lenovo traut sich das ja noch nicht so richtig. Ne? Also
die kommen aber auch 2014, ne? Sagen sie zumindest. Ja,
sagen sie, ja,
ich habe neulich mal eins gesehen beim bei einem Fujitsu-Mitarbeiter, mit dem hatten wir uns getroffen, der hatte eins dabei, gesagt, hey, schaut mal, was ich habe. Und das macht schon einen guten Eindruck, das macht echt was her. Wirklich, ja, also fand ich sehr ausgereift, vom Design schick, wirklich gut.
Tja, dann zum Systemhausmarkt noch eine, wie ich finde, ganz interessante Nachricht, nämlich die Cancom hat in den USA direkt in Palo Alto und dieses der Firmensitz von HP hat dort eine USA-Tochter gegründet. Finde ich ganz interessant. Also ich wusste auch vom Klaus Meinmann, als wir dort bei ihm waren, hat er erzählt, dass seine Frau und die beiden Kinder im Moment auch gerade, glaube ich, ein halbes oder dreiviertel Jahr auch drüben sind und drüben leben, dort auch die Schule besuchen und so weiter. Und er war ja auch öfter da zugange und jetzt hat er da drüben mal eine
USA-Tochter. Da hat er echt Geheimnis gekrämmert, da hat er wirklich nichts rausgelassen.
Aber waren die nicht in Florida?
Die sind in Florida, die sind nicht in Kalifornien. Ich glaube in Florida.
Die Familie selber
in Florida. Die sind nicht in Kalifornien. Ja. Aber er war mehrfach in Kalifornien. Ja. Konntest du auch bei Facebook
konnte man es auch sehen.
Ja, ja. Und da hat er echt nichts rausgelassen.
Stimmt, richtig. Gut, also fand ich auch eine interessante Nachricht, wobei die wesentliche Aufgabe dieser neuen Cancom-Dependance da ist ja wohl einfach näher an Puls der Zeit sozusagen zu sein,
also,
und dort Entwicklung frühzeitig mitzubekommen.
Also ich glaube, wenn du verstärkt in diese Richtung Cloud und App-Geschichten und so gehst, wie die Cancom ja sehr stark geht, dann brauchst du irgendjemanden, der im Silicon Valley sitzt und der mitbekommt, was die coolen Kinder da treiben. Also sehe ich so.
Ja.
Und das ist schon erheblich schwer, weil es kommt ja, die Entwicklungen kommen sehr spät hier an und interessant ist, was da drüben debattiert wird.
Also ist sozusagen diese Cancom-Tochter in Palo Alto drüben, ist die Kai Diekmann der Cancom.
Ja, gut. Die Frage ist, sehr schön formuliert, Christian, die Frage ist, muss man dafür sofort irgendwie eine Firma gründen oder reicht es nicht, wenn man da jemanden einfach hinsetzt oder so? Aber er hat es getan, vielleicht auch mit der Option, die haben ja wohl irgendein Cloud-Produkt, wo sie halt prüfen, ob sie das vielleicht auch dort an den Markt bringen können. Mal schauen. Aber jetzt primär ist dort nicht die Absicht, Business zu generieren und Umsätze zu machen.
Ja, ich denke schon auch, dass es irgendwie so ein Stück weit ein Sensor ist, um zu sehen, wie ist da drüben so die nicht nur die Stimmung, sondern welche Produkte werden auch nachgefragt, welche Lösungen werden auch nachgefragt, was ist das für ein Geschäft? Und Klaus Weinmann ist ja jemand, der sich für solche Themen sehr interessiert auch, an was kommt da Neues, was passiert da? Sehr vorausschauend auch agiert und auch versucht, möglichst rasch Trends, die sich festmachen und festsetzen, dann auch zu integrieren und zu versuchen, das bei der Cancom auch irgendwo mit einzubauen. Ne?
Und also das ist schon sehr schwierig, das von Deutschland aus irgendwie vernünftig mitzukriegen.
Ja.
Da musst du vor Ort sein und in den entsprechenden Kreisen verkehren und das ist schon was anderes.
Ja, ja.
Und das war früher auch schon so.
Das mit dem Kai Diekmann, das finde ich gut, aber wir müssten vielleicht dem einen oder anderen Hörer noch sagen, ist der Bildchefredakteur,
ja,
der für ein halbes Jahr oder so im Silicon Valley war, um sich dort
aufzuladen.
Ja, schlau zu machen, ja. Was machen die dort und dann mit Vollbart wieder zurückgekommen
genau.
ist.
Ja. Genau.
Und Hemd über die Hose.
Und Hemd über die Hose. Kein Gel mehr in den Haaren, genau. Kaum noch wiederzuerkennen.
Fast wie ein Hippie.
Habt ihr das Interview mit ihm gelesen nach seiner Rückkehr?
Ja, jetzt gab es ja verschiedene Interviews.
Ich habe es gelesen in...
Im Handelsblatt habe ich eins gelesen.
Ja, ich habe auf irgendwo anders eins gelesen. Aber schon interessant, was er da jedenfalls gesagt hat.
Die wollen ja jetzt bei Zahlschranke machen. Und
haben ja schon angefangen damit mit Bild Plus.
Ja, genau.
Und da kommt aber sicherlich noch mehr. Und er hat gesagt, es wird der größte Umbau der Bild im digitalen Bereich geben, da hat er schon ziemlich konkrete Vorstellungen.
Jetzt geht ja, glaube ich, der Zeitschiffredakteur.
Richtig, das machen jetzt alle.
Um das Neuland Internet zu
betreten. Neuland Internet, genau.
Jawohl. Sehr gut. Um das Neuland zu betreten.
Richtig.
Wie lange machen wir das jetzt?
Wir?
Wann Internet ist denn hier von Channel Partner die erste Website? Oder von CNN, da war ich ja dabei.
Ende der 90er.
Das muss irgendwann in den 90ern gewesen sein.
Ich glaube 98 hätte ich jetzt gesagt.
Das ist ja noch nicht so lange hier.
Was?
Da hatten wir oder? In der Redaktion noch CompuServe-Adressen.
Ja, CompuServe.
Ja, ja, ja. Oh, CompuServe haben wir viel gemacht.
CompuServe-Adressen und sind mit einem US Robotics... Highspeed
14.4
Modem ins Internet gegangen.
Oder mit dem Zeig
zu AOL 19.2. natürlich. Oder nee, CompuServe war alles dann.
Sie Mann, ey. Das war echt der Hammer.
Bin ich schon drin?
Ja, genau.
Ich bin drin.
Ja, und vielleicht noch eine letzte Geschichte hier aus dem Bereich. Jetzt machen wir gerade schon bei den Systemhäusern. Na, lassen wir's. Ja, dann schauen wir mal durch, so im Unternehmensbereich, was haben wir denn da noch, was es an interessanten Nachrichten gibt? Bitkom, müssen wir darüber sprechen, dass es ein neues Präsidium gibt? Da ist jetzt eine Dame eingezogen, habe ich gelesen.
Nein.
Doch.
Ja, eine Dame.
Die Frau Köderitz war doch schon drin, oder?
Ja, die Frau Köderitz, aber sie haben ja jetzt so jemand hier aus der Startup-Szene.
Richtig.
So eine junge Dame, die ich bisher noch überhaupt nicht kannte, hat man jetzt hier so als...
Und Heinz-Paul Bonn ist raus. Der ist raus.
Ehrlich, wieso das denn?
Ah, der wollte ja auch aufhören.
Der ist 68, hat er gesagt.
Oh. Nein, echt? Doch. Ist der schon so alt?
Ja.
Oh, das hätte ich nicht gedacht. Den hätte ich so erheblich jünger gehalten.
Und dafür ist der Uli Dietz reingekommen. Also, wie heißt die Firma noch? Sag schnell. GFT.
GFT, richtig, ja.
GFT?
Ich glaube schon,
ja. GFT, ja, das kann
gut sein. Karlsruhe, wo die sitzen. Ne? Mhm. Uli Dietz.
Ja, ich weiß schon, wie du meinst. Ja, ich weiß, was du meinst.
Also
ich
auch
glaub,
wieder
Mittelständler. Ja, das passt ja genau
zu
dem, was die
Bonn ganz gut gemacht haben. Weil der Uli Dietz ist auch jemand, der hat jetzt nicht so eine große Klappe wie der Heinz-Paul Bonn. Große Klappe, obwohl positiv. Mhm. Weil bei ihm würde ich sagen, bei dem Bonn, große Klappe, viel dahinter. Ich weiß, Christian, du bist jetzt nicht so der große Fan von ihm. Ich finde.
Was hat sich mittlerweile geändert?
Ja. Okay. Nachdem er dich ja einmal auf der Veranstaltung, einer unserer Veranstaltungen so angegangen hat, ne? Was ist das für ein scheiß Vortrag?
Ehrlich?
Echt? Da hattest du irgendwie einen Vortrag gehalten über die Entwicklung der Systemhäuser oder so, auch irgendwie Ende der 90er. Mhm. Und da war Heinz-Paul Bonn im Publikum und er stand dann auf. Ich bin extra aus Köln hierher gekommen.
Nein, ehrlich?
Ehrlich? Dann, ja, der hat sich da aufgeführt. Ganz schlimm. Wir waren entsetzt und fassungslos.
War das vor oder nach meinem Artikel über ihn?
Wann hast du einen Artikel über ihn geschrieben?
Ich hatte mal über eine Vorstellung, über eine Veranstaltung seinerseits nämlich berichtet.
Ach so.
Da, im Zusammenhang mit der GUS,
ja.
GUS,
ja, ja.
Da war die Überschrift von mir Sätzen 6.
Oh.
da bin ich ihn ziemlich angegangen, weil ich das so eine Scheißveranstaltung
fand. Das weiß ich jetzt, Alter. Weiß ich nicht.
Also, Herr Bonn, falls Sie zuhören, wir sollten uns die Hände reichen.
Also, der Bonn,
können wir vergessen.
Ich finde mittlerweile
Er hat sich aber auch verändert.
Er hat sich wirklich verändert.
Ja, kann sein.
Er hat sich wirklich verändert. Also, der hat früher manchmal schon aufs Mett gehauen. Das war
das macht so er aber auf
IBM-Veranstaltungen. So, ach du meine Güte, ey.
Ja. Aber trotzdem, ich finde das
schon
klasse, dass diese dieser kleine, er ist, als Person ist er klein und das Unternehmen Guss ist jetzt auch keine Riesen, dass der aber trotzdem dieses Selbstbewusstsein hat und Standing und redet im Konzert der Großen mit. Das finde ich ganz, ganz wichtig auch, weil er ist eine Stimme, ein Vertreter des Mittelstandes, legt auch immer viel Wert drauf und es war auch eine wichtige Stimme des Mittelstandes in dem großen Bitkom, der ja nur von den großen Unternehmen geprägt ist. Und ich fand es zuerst schade, weil er hatte mir das vorher schon vor ein paar Monaten gesagt, dass er rausgeht und ich fragte dann, wer sieht denn der Nachfolger? Und er sagte, es wird keinen Nachfolger geben. Und dann fand ich das aber sehr schade, dass es da keinen Nachfolger gibt. Und dann habe ich aber jetzt gelesen, dass der Uli Dietz da reingeht. Das ist ja quasi dann doch wieder ein Nachfolger.
Also der würde schon, der trägt das schon so weiter.
Und der redet auch nämlich Klartext, der Dietz. Also der hatte auch keine Angst.
Ja, schön wäre es gewesen, wenn noch ein zweiter aus dem Handel noch jemand dazu gekommen wäre zur Bitkom.
Ja, das wäre mal eine Innovation.
Das wäre echt mal eine Innovation. Aber die ist ja da wirklich unterrepräsentiert in meinen Augen.
Natürlich.
Ist ja nur der Dings drin, der Computercenter.
Ja, der ist ja nicht mehr lange Handel.
Aber der ist nicht mehr lange Handel, ich wollte es gerade sagen. Ja, insofern
der geht ja jetzt
angebracht. Der geht zu Cisco. Oder ist schon bei Cisco, ich weiß es gar nicht. Jawohl.
Tja. Der Tussig,
Oliver Tussig jetzt. Ja. Genau. So, gibt's noch, seht ihr noch irgendwie ein Thema hier auf der Liste, wo er sagt, sollten wir auf alle Fälle mal noch drüber sprechen? Ich glaube, HP haben wir schon viel drüber gesprochen.
Was ganz interessant ist, mal zu vermelden.
Vermelden, das mag ich auch mal so gerne.
Zu vermelden, wir vermelden.
Vermeldung.
Wir vermelden, dass der Ex-Leo-Geschäftsführer Thorsten Dufner jetzt tatsächlich wegen Bilanzbetrug verurteilt worden ist. Mhm. Er geht in Berufung. Ich hatte das völlig aus den Augen verloren, die ganze Geschichte. Das ist ja vor Jahren gewesen.
Vier Jahre, glaube ich.
Das muss schon länger her sein, Christian. Da war der Dufner Geschäftsführer bei Leo Computer. Leo, Leo Computer ist im Familienbesitz in Offenburg ist das ja.
Ja.
Ist im Familienbesitz. Es gehört zu der Gruppe auch noch Leitwerk. Das ist ein Systemhaus.
Die gerade im Übrigen zugekauft haben, nämlich?
Oh, das habe ich nicht mitgekriegt.
Und zwar die Connect-Gruppe.
Verdammt, ich war zu lang im Urlaub. Mhm. Also ich war nur 2 Wochen weg.
Die haben die Connect-Gruppe gekauft, ja.
Ja, das ist interessant. Und es gab ein totales Zerwürfnis dann zwischen Dufner und Funke heißen die, glaube ich, die Inhaber. Mhm. Ein totales Zerwürfnis und unheimlich viel schmutzige Wäsche, die gewaschen wurde. Und dann verlief das so im Sande. Mhm. Und jetzt ist eben das Urteil rausgekommen, dass Dufner wegen Bilanzbetrug verurteilt wurde. Ich habe den Thorsten Dufner jetzt ehrlich gesagt lange nicht mehr gesehen. Die Leo Computer hatte einen erheblich guten Ruf damals. Und es müssen dann Unregelmäßigkeiten gewesen sein bei Lagerbewertung.
Ist das Urteil schon rechtskräftig?
Ist noch nicht rechtskräftig.
Weil dann
ist noch nicht rechtskräftig.
Darfst du den Namen eigentlich gar nicht nennen, Andreas.
Ja, Thorsten D., Ex-Geschäftsführer von Leo Computer, ist recht eindeutig. Ja. Sie haben auf jeden Fall, Sie haben beide Berufung eingelegt. Ich habe ihn schon lange nicht mehr getroffen.
Ich auch nicht. Wir sehen tatsächlich immer nur so ein Facebook, ist er noch recht aktiv, schreibt da immer ein bisschen was, aber gesehen jetzt irgendwo habe ich ihn auch schon ganz lange nicht mehr.
Hat Smartbook gemacht, ich weiß aber gar nicht, was er jetzt treibt im Moment.
Weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Ja, es hat sich noch etwas getan im Bereich 3D-Drucker, fand ich auch mal ganz interessant. Dort hat das Unternehmen Stratasys das Unternehmen MakerBot übernommen. Also da gibt es jetzt auch schon die ersten Übernahmen und die ersten Konsolidierungen, aber nicht aus dem Glauben heraus, dass dieser Markt nicht funktioniert. Der funktioniert sogar sehr, sehr gut und geht steil aufwärts und da versuchen sich natürlich einige jetzt auch in Szene zu setzen, so eben auch das Unternehmen Stratasys. Tja, finde ich interessant. Ah, wie findet ihr eigentlich das Thema Kabel Deutschland?
Interessant, oder?
Dass Vodafone da jetzt auf den Plan kommt.
Und Kabel Deutschland kaufen will.
Und Kabel Deutschland kaufen will für die Summe von 10,7 Milliarden.
Das ist
ein ganz ordentlicher Betrag, oder?
Die Vodafones haben doch gerade erst so riesen Verluste gemeldet. Und irgendwie alles ist schwierig und dann, also ich finde das erstaunlich.
Das ist eine Menge Geld, Aber es ist ja mittlerweile auch sehr, sehr viel kommentiert worden zu diesem ganzen Thema. Mhm. Und es ist wohl dennoch günstiger, wie wenn Vodafone die Infrastruktur selber aufbauen müsste. Also
ja, es liegt ja alles. Also ja? Die Kabel Deutschland ist gut aufgestellt. Da gibt es überhaupt gar nichts zu nörgeln.
Ja, wirklich. Ja. Stimmt.
Aber es ist schon irre. Ich meine, wo liegt jetzt der Kurs von Kabel Deutschland? Liegt der nicht schon irgendwie in der Größe von 80, 85 Euro oder so? Die sind vor ein, zwei Jahren eine Börse gegangen, da waren sie für 35. Also schon nicht schlecht, wenn man damals gekauft hatte.
Da ist ja immer noch der Adrian von Hammerstein. Von Hammerstein. Ja.
Echt? Hier Ex-Siemens, Fushitsu Siemens.
Ja, richtig,
genau. Der
ist schon lange da.
Sehr lange da.
Ja, die Szene verfolge ich nicht so richtig. Die haben ein bisschen aus den Augen verloren.
Nee, ich habe die ab und zu ein bisschen auf dem Radar, weil ich Kunde bin von Kabel Deutschland. Ich habe meinen Internetanschluss über die.
Ja.
Und
bist du zufrieden?
Ich bin im Großen und Ganzen zufrieden, ja. Mhm. Also ich bin sogar überlegen, ob ich jetzt nochmal ein bisschen schnellere Leitung da nehme von denen. Mhm. Problem ist, ich wohne in der Straße im allerletzten Haus und da ist dann meistens schon, da bleibt immer nicht mehr so viel übrig dann.
Da kommen keine 100 Megabit mehr an.
Da kommen leider keine 100 Megabit mehr an.
50 Megabit an.
Ich habe jetzt 32 eben, das normale Standard, aber auch die kriege ich nicht. Mhm. Also von daher weiß ich jetzt auch nicht, ob es was bringen würde. Nee, ich habe ehrlich gesagt, das Problem ist bei mir eigentlich nicht die Downloadgeschwindigkeit, da reichen mir die 32. Bei mir ist das Problem die Uploadgeschwindigkeit. Mhm. Also mit dieser Podcasterei,
wenn du
da musst du ja jedes Mal hier gigabyteweise das Zeug dann per FTP hochschicken auf den Server. Und das dauert dann halt mal 3 Stunden, bis das Zeug da hochgeladen ist.
Ja, das ist ätzend.
Und das ist halt wirklich furchtbar. Das ist halt so ekelhaft asynchron alles.
Ja.
Das ist ein bisschen schade. Ja, genau. So, ja. Ich glaube, dann sind wir soweit auch durch, oder?
Wir haben über ziemlich viel geredet. Wie spät haben
Ach ja, eigentlich? Adobe fand ich ganz interessant. Das sollten wir vielleicht auch noch kurz erwähnen. Da hatten wir, glaube ich, im letzten oder vorletzten Generalcast drüber gesprochen. Oder
letzten.
Wo der Jörg auch dabei war. Adobe hat ja angekündigt, seine ganzen Produkte oder hat bereits einen Großteil seiner ganzen Produkte in die Cloud verlagert und haben ja auch gesagt, wir wissen, dass wir dadurch in den nächsten Quartalen Umsatzeinbrüche haben werden. Ist ja alles mit einkalkuliert. Sehr mutiger Schritt, wie ich finde. Haben wir uns ja auch ausführlicher darüber unterhalten. Kann man nachhören in der letzten Ausgabe. Jetzt gab es das erste Quartalsergebnis und der Umsatz ist also um 10% nur geschrumpft. Man hat weitaus mehr größeren Einbruch erwartet. Und so, was man an Zahlen liest und was Adobe jetzt auch an Zahlen rausgibt, wird das Thema doch wesentlich besser angenommen als gedacht.
Interessant.
Finde ich wirklich interessant.
Aber ich war da erstaunt, als ich das gelesen hatte, weil Adobe hatte doch erst angekündigt, das tun zu wollen.
Die sind mittendrin. Die sind mittendrin. Ja. Die haben noch nicht umgestellt, die Großkundengeschichte, also die Enterprise, das geht so schrittchenweise. Mhm. Der erste Schritt war Privatkunden, das ist schon länger durch. Das zweite war dann so diese mittleren Geschichten, das ist inzwischen durch. Und zum Herbst kommt die Großkundengeschichten durch. Und das wird dann nochmal richtig spannend. Mhm. Und ich glaube, dann geht es nochmal richtig ins Eingemachte, wobei es ja auch so ist, dass sie versuchen ja den Effekt dadurch zu minimieren oder abzumildern, dass du im Moment schon Cash upfront bezahlst für die nächsten Monate. Also das, was sie delivern, ist eigentlich was anderes, als was du bezahlst. Und da dämpft es etwas, wobei irgendwann wird's da schon rappeln. Aber 10% nur ist schon ordentlich, das kann man schon lassen.
Ja, es wird rumpeln, das ist klar. Aber wie gesagt, und sie haben es mit einkalkuliert.
Und vom Ergebnis, jetzt muss ich mal reinschauen, wie sind sie denn vom Ergebnis?
Weiß ich jetzt gar nicht, habe ich gar nicht angeschaut.
Warte mal, ich bin gerade drin im Quartal. Die kommen schon deutlich niedriger raus. 15 Cent statt 45 Cent. Mhm. Und für das erste Halbjahr im Ergebnis 28 Cent statt 83 Cent.
Das schlägt schon durch.
Es schlägt schon durch. Ja klar. Wenn du 10% weniger das schlägt schon durch. Ja. Lass mal gucken, Subscription Revenue. Naja, schau mal, die haben Produktumsatz von 644 Millionen zu einem Subscription Revenue von 254 Millionen. Also das ist schon noch ein großes Gap.
Ja.
Und das geht auch nicht so schnell. Aber insgesamt vom muss man ein bisschen tiefer reinlesen.
Auf alle Fälle reibungsloser als gedacht,
der Übergang. Deutlich interessant.
Lass mich mal eben schauen.
Sehr interessant.
Adobe.
Schaust du Aktienkurs nach?
Ja, sicher, klar. Ich meine nämlich gelesen zu haben, dass die Börse eigentlich ganz freundlich darauf reagiert
mit
hatte.
Sicherheit.
Auf diese
mit Sicherheit.
Entwicklung. Liegt jetzt bei knapp 46 Dollar die Aktie. Ja, das ist fast auf dem 52 Wochen hoch.
Mhm,
also gar nicht mehr. Kostet jetzt 23 Milliarden Dollar die Company, wenn ihr die kaufen wollt. Ich habe gerade noch was Interessantes gesehen. Wir haben gerade über ihn gesprochen, über den Heinz-Paul Bonn. Der hat jetzt auf Facebook was gepostet, nämlich einen Artikel von der CP.
Mhm.
Neuer Mittelstandschef bei Microsoft, Berchtenbreiter, nimmt ein Sabbatical.
Ach klar.
Tritt ein mehrmonatiges Sabbatical an, schreiben sie hier.
Mhm.
Und der Nachfolger ist ab dem 1. Juli 2013 Floris van Heest, ein Holländer. Wird neuer General Manager. Interessant, muss ich sagen, weil ich kenne jetzt ja auch nur das, was hier steht. Ist gerade veröffentlicht worden, um 12.20 Uhr.
Mhm.
Der Heest wird jetzt also befördert zum General Manager. Das heißt, der Berchtenbreiter nimmt ein Sabbatical, wird dann auch in dieser Position nicht wieder zurückkommen.
Nein, das
glaube
ich auch.
So lese ich das dann jetzt, ne?
Ja, warum?
Weil der Nachfolger ja schon intronisiert wird.
Das ist keine Interimsgeschichte.
Das ist keine Interimsgeschichte.
Ja, interpretiere das jetzt als Vertreter,
der,
Anführungszeichen.
Ich habe
ne? den,
steht hier nicht.
Ich habe über die... wir haben über das Thema Microsoft doch schon häufiger mal gesprochen und auch über das Thema Probleme im Lizenzverkauf, gerade bei den Online-Geschichten. Office 365, es ist in vergangenen Jahren gab es in Deutschland einige Vorfälle mit der Compliance und es wird schon die ganze Zeit darüber spekuliert, was ist da genau vorgefallen und was hat die Geschäftsleitung gewusst und wer in der Geschäftsleitung hat es gewusst.
Mhm.
Und ich hab einige Stimmen gehört, auch gestern auf der Veranstaltung, die gesagt haben, bei Microsoft in der Geschäftsleitung, das wird noch richtig rappeln.
Ach schon.
Und das passt perfekt ins Bild.
Aha.
Tja.
Und dass jemand vom auf dem Level Berchtenbreiter und von der Dynamik Berchtenbreiter und von der Motivation Berchtenbreiter ein Sabbatical macht, mehrmonatiges, finde ich absolut erstaunlich.
Ja, absolut
das
ungewöhnlich.
Passt überhaupt gar nicht zur Person Berchtenbreiter.
Weniger, oder? Ja, stimmt.
Ja. Oder?
Ja, du hast recht.
Also,
stimmt, ja.
Donnerwetter.
Stimmt.
Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit im Anschluss an sein Sabbatical, sagt Ilek, also Microsoft-Chef hier in Deutschland. Sagt er zum Wechsel in der Geschäftsleitung. Also
ja, das sagt er jetzt nur mal, um klar zu sagen, das heißt jetzt nicht, dass Berchtenbreiter nicht wiederkommt.
Ja.
Das heißt erst, wir haben ihn nicht rausgeschmissen.
Ja.
Genau.
Aber hey, das ist total
da hast du natürlich recht, wenn er da nicht mehr in der Position tätig wird. Was du da noch erzählst, Andreas, das ist ja schon durchaus interessant.
Und der kommt auch nicht aus Deutschland, der Nachfolger kommt aus Indien. Und es gab eine interessante Personalie, ich glaube letztes Jahr bei Microsoft, da ist nämlich abgelöst worden der Justiziar, der Deutsche. Und es wurde besetzt mit einer Top-Managerin aus USA, die in USA die Xbox-Division geleitet hat.
Mhm. Berchtenbreiter soll später eine andere Führungsaufgabe mit Microsoft übernehmen.
Ich bin gespannt, was wir vom Berchtenbreiter in ein paar Monaten hören.
Das müssen wir uns auf Termin setzen.
Ja.
Sonst vergessen wir das wieder.
Ja.
Ne?
Ja.
Auf Termin setzen, jawohl. Okay. Gut. Tja, noch eine spannende Nachricht zum Schluss, gell?
Ich probiere jetzt mal was aus.
Tja, dann würde ich sagen, kommen wir zu unseren Picks in dieser Woche.
Ja.
Damian, magst du anfangen?
Ja, Ich fange an. Ich habe heute mal wieder einen Buchtipp für euch. Mhm. Ihr wisst, ich bin dem Sport sehr verbunden. Das ist ein wichtiger Bestandteil meines Lebens. Mhm. Und lese jetzt gerade ein Buch, was mir auf jeder Seite sagt, dass ich nicht ganz sauber ticke. Das Buch ist von einem Holländer, einem Psychologen, Midas Dekkers heißt der. Und es heißt der
Midas. Der heißt echt Midas?
Ja, der heißt Midas.
M-I-D-A-S.
Ist in Holland ein sehr bekannter Psychiater. Der Gesundheitswahn vom Glück des Unsportlichseins.
Das hört sich super an.
Ist auch schon ein paar Jahre älter. Ich bin jetzt noch auf den ersten Seiten. Es ist grandios geschrieben, also sehr amüsant zu lesen, muss ich sagen. Und er fasst jetzt das Thema Sport von einer ganz anderen Seite an.
Ihr seid alle krank, die ihr ständig durch den Wald rumrast, oder wie?
Krank, bescheuert und irgendwie, man könnte sich das Leben ja so schön machen. Und ihr hechelt.
Wenn man sich nicht ständig bewegen muss.
Ja, genau. Aber auf eine sehr, sehr intelligente Art und Weise geschrieben und wie gesagt auch sehr amüsant. Und man sollte es, gerade wenn man selber viel Sport macht und gerne Sport macht, auch mit dem nötigen Humor und mit dem Abstand halt lesen. Es ist einfach eine Meinung von jemandem und ich finde das immer toll, auch mal eine gänzlich andere Position kennenzulernen. Und das Buch ist relativ dick, aber es macht mir auf jeder Seite Spaß, es zu lesen. Ich lese das derzeit viel im Bett, so am Abend vorm Einschlafen und ich finde das richtig, richtig gut. Hat bisher aber meine Einstellung zum Sport, zur sportlichen Tätigkeit
überhaupt
noch nicht
geändert. Du bist ja auch erst auf den ersten Seiten
da. Stimmt, hast du recht, ja. Ich halte euch auf dem Laufenden, wenn es euch interessiert.
Ja, so absolut. Ich bin gespannt, so wie andere Leute mit dem Rauchen aufhören, hört Damian dann mit dem Sport auf.
Wenn,
das war's jetzt.
Wenn Damian in Facebook jetzt dann bald sein Profilbild ändert hier, nicht mehr graulenderweise, und wir plötzlich ganz andere Fotos bei ihm
sehen. Wenn auf Facebook die öffentliche Verbrennung der Badehose stattfindet.
Bilder von der Couch kommen und so. Ne?
Ja, da muss ich schon
eine neue Couch gekauft.
Mehr Bücher lesen. Also kann ich nur empfehlen.
Ja, sehr gut. Andreas?
Pick. Pick ist total einfach. Total einfach. Weil ich wirklich gerade unterwegs war und sehr begeistert bin. Ich war gerade 2 Wochen im Urlaub, der auch wirklich mal vonnöten war. Nachdem Damian ja irgendwie ständig im Urlaub ist und du Christian ja auch irgendwie, seid ja ständig irgendwo.
Ja. Furchtbar.
Wo ich dann schon gedacht
habe, ausnahmslos noch hinzufügen?
Ausnahmslos. habe ich auch mal Urlaub gemacht. In der Uckermark habe ich gedacht,
erklär uns doch mal, wo die Uckermark ist.
Fahren wir mal hin.
Wie kommt man denn zur Uckermark?
Ja.
Wie kommt man zur Uckermark? Wir haben im vergangenen Jahr Urlaub in Brandenburg gemacht, und zwar Brandenburgische Seenplatte am großen Stechlinsee, total zauberhaft im Wald gelegen. Und das war wirklich sehr nett. Und wir suchen halt immer nach Möglichkeiten, nichts zu tun, also nach Möglichkeiten, irgendwo hinzufahren, wo es ruhig ist, wo es flach ist, dass man irgendwie laufen kann, ohne die Knie so zu belasten, als wenn man immer bergauf, bergunter läuft. Und ich habe auf einer Plattform, das kann ich auch als Pick mal nennen, es gibt Fevo Direkt, heißt die. Fevo-Direkt.
Ferienwohnungen direkt.
Und ich habe auf Fevo Direkt einfach mal so nachgeschaut, wo wir letztes Jahr waren, bisschen in der Umgebung, weil wir es ganz schön fanden, und sind da auf die Uckermark gekommen. Hatten in der Uckermark eine wirklich sehr schöne Ferienwohnung. Die Uckermark ist nordnordöstlich von Berlin, so ein bisschen Richtung Oder schon rüber. Also die Uckermark zieht sich in den Ausläufern bis nach Polen rein. Wir waren in der Nähe von Templin, das ist so die nächstgrößere Stadt. Mhm. In der Uckermark, wo wir waren, gibt es zwei große Städte. Das ist Templin und Prenzlau. Beide haben um die 20.000 Einwohner. Die Uckermark ist, und das charakterisiert das schon, die Uckermark ist sehr groß, sehr weitläufig, sehr dünn besiedelt, unheimlich viel Natur, total grün und
leicht hügelig,
so ein bisschen hügelig, hat sehr viel Wald, hat unheimlich viel Seen, hat sehr viel Naturschutzgebiet. Man sieht da so Dinge wie freifliegende Adler, die leben da. Hm. Siehst du auch jeden Tag. Also da gehst du irgendwo spazieren oder gehst wandern, siehst du da einen Adler fliegen, es gibt sehr viele Störche, es gibt Kraniche und irgendwie, ich glaube, ich werde alt, ich stehe da total drauf. Also ich fand das, ich fand das so toll. Wir haben tatsächlich in den 14 Tagen ganz wenig gemacht. Wir sind viel wandern gewesen. Wir waren so gut wie jeden Tag im See baden. Wir hatten natürlich tolles Wetter, hatten eine Ferienwohnung mit großem Garten, wo man grillen konnte. Leute, ich empfehle euch, wenn ihr Ruhe und Natur sucht, fahrt in die Uckermark. Es ist sehr, sehr günstig, es ist nicht überlaufen. Und das ist so ein bisschen wie früher. Also jetzt kannst du ja sagen, so Osten, so Ex-DDR. Und dann muss man sagen, nein, nein. Also noch vor Ex-DDR, das ist so ein bisschen wie ganz früher. Die Straßen in dem Teil, in dem wir waren, die Landstraßen sind da zum Großteil nicht geteert. Die gehen Kopfsteinpflaster und Kopfsteinpflaster nicht, wie man das hier kennt mit diesen Runden, sondern das sind so Wackersteine vom Feld. Also das ist schon richtig rumpelig. Und was man dann auch sagen muss, ich wusste das gar nicht mehr. Ich habe mich dann daran erinnert, wo ich Kind war in Franken, da war es zum Teil dann auch so, damals, wo sehr wenig geteert war. Eine geteerte Straße verändert tatsächlich die Gemeinde,
die durch die geht.
Nein, die Reisegeschwindigkeit war ja interessant, weil das Navi zeigte mir an, für ganz wenig Kilometer eine exorbitante Zeit und dann plötzlich hörte die Straße auf. Und ich dachte, hey, jetzt weiß ich, warum der 50 Kilometer Umweg fahren wollte. Das verändert den Charakter eines Dorfs total. Mhm. Wenn die Straße rumpelig ist, dann ist das Dorf viel offener, weil die Leute sich nicht mit Zäunen und hohen Hecken und Mauern abschotten müssen, weil natürlich viel weniger los ist.
Ja, und es verlangsamt alles einfach.
Ne? Es verlangsamt dramatisch.
Es ist doch die Heimat unserer Bundeskanzlerin.
Es ist die Heimat unserer Bundeskanzlerin.
Merkt man da irgendwas davon?
Ja, absolut. Merkst du an jeder Ecke? Nein, merkst du nicht an jeder Ecke. Also das Einzige, wo man es gemerkt hat, ist in Templin, weil da war dann nachzulesen, in Templin in der Kirche ist also ihr Vater Pfarrer gewesen und da kommen die irgendwie her. Mhm. Was man natürlich auch sagen muss, für uns war das toll, aber tatsächlich ist es so, man bekommt doch auch mal einen Eindruck davon, was Landflucht eigentlich bedeutet. Mhm. Wenn man dort unterwegs ist und wir haben dann immer halt auf Wikipedia mal nachgeschaut, die Orte, die es da gibt und selbst die kleinen sind erfasst, also man kann da sehr viel nachlesen. Die Einwohnerzahlen in sämtlichen Orten sind stark fallend und auch langfristig fallend. Also die Prenzlau zum Beispiel, wo zurzeit die Landesgartenschau stattfindet, hat, ich glaube, im Moment noch 25.000 Einwohner, soll aber runtergehen auf 17 über die nächsten Jahre. Also es ist schon echt dramatisch und man sieht dann auch in Dörfern Schulgebäude leer stehen und
boah, heftig.
Es ist irre. Auf der anderen Seite haben dann unsere Vermieter auch gesagt, hier ist so viel Natur, weil hier so wenig Leute wohnen. Mhm. Und was man übrigens dort auch noch sieht, ist diese Großagrarstrukturen, die es hier überhaupt nicht gibt. Das heißt, da gibt es tatsächlich landwirtschaftliche Betriebe in der Nachfolge der ehemaligen
LPG.
Ja. Mit 2.000 bis 3.000 Hektar, die bewirtschaften. Also wenn man sich das da anschaut, wenn du hier so ein Stück Land hast, das sind dann 27 Felder und ein Wald und ein Fluss geht durch und dort ist das dann eine Riesenfläche, da steht ein kleines Wäldchen dazwischen und irgendwo geht der Fluss durch und irgendwo steht noch ein Baum und man hat über 3 Hügelketten wirklich dann ein Rapsfeld.
Ein Feld.
Ah, Wahnsinn.
Wobei, ich bin hier gerade tatsächlich in der Wikipedia drin, Andreas, und da ist ein sehr schönes Panoramafoto, was wohl so, das ist jetzt hier das Uckertal, was wohl immer so stellvertretend so diese Uckermark auch darstellt. Da muss ich sagen, was ich da total klasse finde, ist A, dass du in dieser Landschaft dein Auge einfach unheimlich weit schweifen lassen kannst und dann da irgendwo siehst. Und dass diese Landschaft aber trotz alledem offensichtlich nicht im groben Stil von der hiesigen in Westdeutschland durchgeführten Flurbereinigung. Die sieht hier zumindest so aus, immer wieder so kleine Wäldchen dazwischen, Ecken und Baumreihen und so weiter. Es schaut jetzt nicht so aufgeräumt aus. So
also es war zu DDR-Zeiten deutlich aufgeräumter. Seit die DDR nicht mehr existiert, und sich die Landwirtschaft etwas geändert hat, ist das auch wieder deutlich diverser geworden. Mhm. Und es ist halt, es steht halt wahnsinnig viel unter Naturschutz.
Mhm. Und sehr fruchtbar.
Und da gibt es auch, und da gibt es dann auch so wirklich Waldstücke, wo wirklich gar nichts mehr gemacht wird, also wo auch dann überhaupt nicht mehr bewirtschaftet wird.
Urwald.
Und das ist, und das ist schon toll. Und das ist schon so eine Geschichte, die, die da auf dem Vormarsch ist. Cool. Wobei manche landwirtschaftlichen Flächen sind so brachial groß, also da wird dir dann schon Angst. Da denkst du, also wir gehen hier an so einem Feld entlang, da wächst so Zeug und irgendwo anders sind wir doch auch schon mal. Und das ist dann ein Feld und das ist halt 2 Kilometer breit und viele Kilometer lang. Und sowas kennst du hier gar nicht. Das war halt der Versuch der DDR-Landwirtschaft, damals die Russen nachzumachen. Da wurde dann alles untergepflügt. Also die Uckermark muss früher noch sehr viel diverser gewesen sein und es geht dahin wieder zurück. Also es war wirklich ganz toll und es war mein zweitentspanntester Urlaub, den ich jemals gemacht habe. Wirklich sensationell, würde ich jederzeit wieder hinfahren.
Hört sich gut an, ja. Wenn man mal abspannen will. Ich glaube, mit Kindern brauchst du da wahrscheinlich dann, außer sie sind extrem naturfreudig und wandern gerne.
Naja, das mit Kindern kannst du da auch einiges machen, weil es halt so viel Seen gibt. Und dann fährst du irgendwo an den See, die haben oft so kleine, so richtig schön gemachte
Badestellen
und sowas.
Kann man da gut mit
Fahrrädern? Man kann gut Fahrrad fahren, man kann gut wandern, man kann die Kinder irgendwo absetzen am Seebad und sagen, okay, Kinder, macht mal. Und wenn die nicht jetzt die ganze Zeit zocken wollen oder total amüsierwütig sind, dann haben die da auch Spaß. Mhm. Wenn die ein bisschen so für Natur was übrig haben und sich interessieren, dann es gibt schon relativ viel Dinge, die auch erklärt werden.
Mhm. Sehr schön.
Was hast du Schönes, Christian?
Ja, ich habe 2 Picks für heute. Ich habe mich mal auf 2 beschränkt, sagen wir mal so. Ich hätte noch ein paar mehr, aber wir haben noch ein paar Sendungen. Ja, wer mal München bereist und dort ins Deutsche Museum geht, der sollte nach seinem Besuch vielleicht mal ein paar hundert Meter weitergehen in ein ehrwürdiges Haus, in dem früher mal das Pelzhaus Rieger drin war. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch daran.
Rieger Pelzer am Isartor.
Da ist jetzt ein anderes Unternehmen drin, und zwar Globetrotter.
Oh, super.
Und warst du schon mal drin?
Oh, der Shop muss toll sein. Habe ich auch drüber gehört. Der muss toll sein.
Ich war jetzt vor 2 Tagen drin. Mein Sohn ist bei den Pfadfindern und geht jetzt dieses Wochenende eben auf sein Sommerting, so nennt sich das.
Oh, ihr habt regenfeste Klamotten kaufen müssen.
Genau, ich brauchte einerseits einen Schlafsack. Er hatte so einen Kinderschlafsack, aber der ist einfach für die momentanen Temperaturen, die bis 5 Grad runtergehen, wenig geeignet. Und der brauchte dann auch so eine Thermorest-Matte, also Self-Inflating-Matte. Ich hatte noch eine so aus meiner Jugend, hätte ich jetzt beinahe gesagt, so eine der ersten Matten. Die war halt, die ist 1,40 breit oder sowas, ne? Und die wirkt einfach mal 3 Kilo. Ne? Na, schaut, ob es da irgendwie was Neues gibt. Es gibt tatsächlich Thermorest-Matten, die wiegen jetzt noch 400 Gramm. Die sind so groß noch, aber dieselbe Fläche.
Aha.
Also es ist unglaublich, wie sich das Thema hier weiterentwickelt hat. Und dann habe ich einen Schlafsack eben, wie gesagt, haben wir auch noch gebraucht. So. Also bin ich mal in diesen Globetrotter-Laden rein, weil Schlafsack kaufen über online ist, weiß ich nicht, steht zwar immer dort, ist Testsieger oder bla bla bla, aber sowas hat man dann doch irgendwie immer ganz gerne in der Hand und will sich vielleicht da mal beraten lassen, was es da an Möglichkeiten gibt.
Christian, du hast gerade eine Lanze für den stationären Einzelhandel gebrochen.
Also ich muss sagen,
warum er nicht online gekauft hat, hat mich auch ein bisschen gewundert.
Sensationell, ich merke also das jetzt eben erst.
Ich habe tatsächlich dass
er mich online, stationär einkaufen
nein, ich habe mich das online tatsächlich vorinformiert, um das mal so ein bisschen zu verdichten und mir auch mal einen Überblick zu verschaffen. Was sind da die Hersteller da im Schlafsackbereich? Was gibt es da verschiedene Sachen? Auf was muss man Wert legen? Keine Ahnung, das kann man da alles wunderbar vorrecherchieren. Aber bin dann in diesen Globetrotterladen, ich bin dort rein und mir ist echt die Kinnlade runtergefallen.
Wieso?
Dieser Laden ist sensationell aufgemacht. Mhm. Sensationell. Das ist ein Laden, in dem könnte ich den ganzen Tag drin verbringen. Mhm. Da siehst du mal, was Erlebnis-Shopping ausmachen kann. Ja. Du gehst dort rein und da sind einfach solche Welten aufgebaut für Bergsteiger, für Mountainbike-Fahrer, für Kletterer, für you name it, völlig egal. Mhm. Die Leute, die gerne spazieren gehen, die wandern, was weiß ich.
Alles Outdoor. Ne?
Alles Outdoor. Mhm. Mhm. Alles, was du haben willst. Das ist nichts, was es dort nicht gibt. Die haben eine Klimakammer da drin, wo du reingehen kannst. wo du Schneestürme machen kannst, wo du es ganz kalt machen kannst, wo du Wind machen kannst, kannst du das Zeug ausprobieren. Die haben unten einen großen Teich drin, wo du Kanu fahren kannst, wo du Kanus paddeln kannst, wo du deine Schuhe ausprobieren kannst, etc. pp. Alles immer so kleine Inseln. Eine absolut erstklassige Beratung, muss ich sagen. Mhm. Der Typ, bei dem wir den Schlafsack gekauft haben, hat sich 2 Stunden Zeit genommen.
Ui.
Echt? Für Matte und Schlafsack.
Wie viel Umsatz hat der dann mit dir gemacht?
180 Euro plus Matte, die auch nochmal 300 Euro, gute 300 Euro. Okay. Aber erstklassige Beratung. Mhm. Wirklich und faire Beratung. Du hast nicht den Eindruck gehabt, der will dir irgendwie etwas andrehen, sondern hat sich sehr darüber informiert, wie ist der konkrete Fall gelagert, hat dann verschiedene Alternativen vorgestellt. Also kann ich echt empfehlen.
Ah, das finde ich super, weil ich wollte schon seit längerer Zeit mal in so einen Laden rein, Globetrotter, weil ich hatte ein Interview mal vor einiger Zeit gelesen mit dem Deutschland-Geschäftsführer, ich glaube, es war in der Vivo, und der hatte dann auch eben beschrieben, so wie du es jetzt auch getan hast, was da so stattfindet, und er sagte dann auch, wir könnten auch Eintritt nehmen von den Leuten, weil der Andrang ist so groß da, und Wahnsinn. Das wollte ich mir unbedingt mal ansehen.
Also ich war jetzt unter der Woche drin, gegen die Mittagszeit, und ich habe dann unten schon gesehen, der Kassenbereich, da sind glaube ich 30 Kassen nebeneinander.
Ui. Echt?
Ja, und da habe ich mir gedacht, am Wochenende ist da ziemlich die Hölle los. Mhm. Also richtig mit Zugangssystem zu den Kassen schon, also das ist da so ein Geschlängel, wo du dann rein musst, und dann verteilt sich das wieder mit so einem Ein- und Ausgangssystem. Da haben wir schon gedacht, also die sind schon auf größere Kundenzahlen dort vorbereitet. Also wenn du da hingehst, Damian, empfehle ich dir, das mal unter der Woche zu machen.
Auf jeden Fall.
Irgendwann auch nicht zu spät am Abend, sodass du da wirklich Zeit hast. Aber ich kenne es noch so von früher. Es gibt ja Leute, die sagen, ich könnte so einen ganzen Tag im Baumarkt. Ne? Ja. Kann ich den ganzen Tag hier so mir Werkzeug anschauen und die Bohrmaschine und was weiß ich.
Ja.
Und das ist so im Outdoor-Bereich. Kannst du den ganzen Tag so verbringen. Ja, da kannst du dir mal 20 verschiedene Kocher anschauen. Petroleumlampen oder Lampen überhaupt. Was gibt es da so im Moment? Ja? Mhm. Irre. Total irre.
Cool.
Also kann ich dir empfehlen.
Ja. Sag mal, was ist Globetrotter eigentlich für eine Firma? Ist das eine deutsche Firma?
Ich glaube ja. Ich glaube, Globetrotter ist eine deutsche Firma, ja, ich glaube schon.
Interessant, ja.
Doch, doch. Mhm. So, und das Zweite, was ich gepickt habe, Damian, du bist ja so ein...
Das ist eine deutsche Firma, Gründung 79 in Hamburg in der Wandsbecker Chaussee. Interessant.
Ja, ich glaube sogar North Face ist eine deutsche Firma, wenn man nicht alles täuscht. Jedenfalls. So, der Damian, du bist doch mit Aktien hier immer, ne?
Hä?
Ja, Daimler und... So, erzählst du immer wieder von deinen Erfolgen oder Nicht-Erfolgen im Aktienbereich. Ich habe mir das ja eine ganze Zeit lang angehört, und ich habe dir ja auch mal erzählt, wie mein Depot ausschaut. Lauter Penny-Stocks rumliegen von Investitionen, die alle nichts geworden sind.
Elsa,
M&S, genau, und ähnliches. Und ich habe da mal reingeschaut, mir angeschaut, was ich damals an Geld reingepumpt habe. Und was da jetzt drin liegt, habe ich gesagt, so geht es einfach nicht weiter. Ich muss da mal jetzt Tabula Rasa machen. Ich verkaufe den ganzen Scheiß jetzt mal. Ich habe das verkauft, und von dem restlichen Geld haben wir gedacht, wie lege ich das jetzt an?
Mhm.
Ich wollte wieder irgendwas mit Wertpapieren machen.
Ist noch was Scheiß übrig geblieben.
Aber ich habe nicht die Zeit, wie du, mich so zu umfassend zu informieren.
Mhm.
Damit auch, was mache ich denn jetzt da? Und dann bin ich auf eine Liste gestoßen, die mir meine Frau unter die Nase gehalten hat. War auch noch so ein kleiner Auslöser nebenher.
Mhm.
Und zwar... Die Dividenden Methusalems mit steigenden Ausschüttungen. Gibt es eine Liste, die veröffentlicht wurde? Da hat mal einer zusammengetragen, welche Unternehmen seit wie vielen Jahren Dividende bezahlen und wie viel Dividende das prozentual sozusagen ist.
Ja.
So, und diese Liste, die habe ich mir dann vorgeknöpft, habe gedacht, da suche ich mir jetzt 3 Unternehmen raus. Und da schmeiße ich das Geld rein und drittel das einfach mal.
Interessant.
Und das möchte ich jetzt einfach liegen lassen. Ich bin jetzt ganz gespannt, wie das funktioniert. Interessant fand ich, was da für Unternehmen draufstehen.
Ja.
Du kennst wahrscheinlich wahrscheinlich alle. Was mich verwundert hat, ein Großteil davon sind Tabakunternehmen, Tabakkonzerne.
Echt?
Ja, also British American Tobacco zum Beispiel. Seit 10 Jahren schütten die aus. Sind auch Unternehmen dabei wie American States Water, kannte ich vorher auch nicht. Aha. Ein Unternehmen, was Wasserversorgung macht für amerikanische Kommunen.
Mhm.
Die schütten seit 58 Jahren Dividende aus.
Mhm.
Und zwar nicht zu knapp. Coca-Cola ist im Übrigen mit dabei, Colgate Palmolive, Diebold, Exxon, Procter & Gamble, Imperial Tobacco, L'Oreal, Novo Nordisk, kannte ich vorher auch noch. Pearson Verlag. Schütten auch seit 21 Jahren Dividende aus. Naja, da habe ich mich jetzt jedenfalls mal gütlich dran gehalten und habe da jetzt drei Unternehmen rausgepickt. Und zwar habe ich setze ich jetzt auf Diageo. Die kannte ich vorher auch nicht, aber die sind einer der Marktführer.
Das ist ein Spirituosen. Schnapsfirma.
Ja, die haben so die Top-Marken an Spirituosen. Ich gedacht, gesoffen wird eigentlich immer, oder?
Diageo gehören einige Whisky. Destillen in Schottland. Ja. Die sind da relativ groß eingestiegen.
Auch den gehört auch Johnny Walker und wie heißt dieses süße Zeug da? Baileys und so Zeug haben die auch. Dann habe ich auf diese Wasserfirma da gesetzt, auf American States Water und Cola habe ich noch genommen. Und Cola kannst du ja nicht viel falsch machen.
Das ist ein Klassiker.
Da ist doch der wie heißt der große Börsenguru?
Da ja, der ist total investiert in
Buffett, Cola. Warren Buffett, ne?
Ja, der ist heftig in Cola investiert.
So, das habe ich jetzt jedenfalls gemacht. Dann haben wir gedacht, so, jetzt möchte ich da noch einen vernünftigen Überblick haben über mein Riesenportfolio und habe geschaut, wo kann man denn mal so schön ein Portfolio abbilden, das dann auch optisch ansprechend ist und du schnell auch einen Überblick hast. Da kann ich wiederum dann noch die Webseite empfehlen, Finanzen 100. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Lässt sich sehr einfach mal so sein Wertpapierdepot reinschmeißen und ist extrem hübsch aufbereitet. Sehr, sehr übersichtlich und kann man da gut verfolgen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob meine Rechnung hier mit diesen Dingen da wenigstens aufgeht. Ich werde mal in einem Jahr berichten, wie sich's weiterentwickelt.
Ja, aber Kursentwicklung ist ja auch ein entscheidender Faktor.
Ne? Ja, natürlich. Ja.
Derzeit sind ja fast alle ziemlich teuer. Also, weil auch Dow Jones sind ja alle, fast alle an der Wall Street. Die du jetzt aufgenommen hast, steht ja wieder bei über 15.000 Punkten. Also gut. Aber wenn die Dividendenrendite.
Ja, weißt aber du, aber Damian, wann hätte ich sonst einsteigen sollen? Weißt du, ich denke mir immer, du kannst sowieso nie zum richtigen Zeitpunkt einsteigen, wahrscheinlich. Oder zum falschen. Ja. Oder?
Ja, irgendwie musst du halt anfangen und du brauchst irgendein Kriterium, nach dem du gehst.
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ich muss ja irgendwann einmal anfangen.
Ja.
Ich meine, ich hätte jetzt das Geld, das ich da investiert habe, natürlich auch irgendwo auf ein Konto legen können. Aber ich habe mir gedacht, das war irgendwie blöd. Das bringt ja auch nichts. Ne? Jetzt habe ich es jedenfalls dort liegen.
Ja, toi, toi, toi.
Ja, bin auch mal ganz gespannt. In einem Jahr wissen wir dann mehr. Okidok. Ja, dann sind wir auch am Ende der heutigen Sendung. Wir hoffen, ihr hattet wieder gut Unterhaltung und hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so ist, dann wäre es wirklich ganz toll für euch, wenn ihr Channelcast unterstützt. Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten. Einerseits haben wir oben auf unserer Webseite einen Spenden-Button von PayPal. Also man darf das in der Tat nicht unterschätzen. Die Hosting-Gebühren, die ich da mittlerweile pro Monat abdrücke, um diese ganzen Audio-Files für euch bereitzustellen, geht nicht zu knapp ins Geld. Deswegen gibt es dort eben diesen Spenden-Button von PayPal. Wir freuen uns über jeden Euro, der dort eingeht. Man braucht im Übrigen kein PayPal-Konto selber dazu haben, sondern kann das mit der beliebigen Adresse machen und gibt es dann auch verschiedene Abrechnungsmöglichkeiten. Wer mag, kann auch uns gerne flattern. Flatter ist so ein sozialer Micropay-Dienst, möchte ich mal sagen, den ich sehr, sehr gut finde. Da gibt es auch die entsprechenden Informationen auf der Webseite. Man darf uns aber auch eine Kleinigkeit von unserem Amazon-Wunschzettel schenken, so wie der Jörg Salmann. Vielen Dank nochmal dafür. Ja, das war's dann zur heutigen Sendung und wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal.
Genau.
Hörertreffen sollten wir irgendwann mal machen.
Bis bald.
Hörertreffen könnten wir wieder eins machen.
Nach unseren Urlauben.
Genau. Nach unseren Urlauben. Nach euren allfälligen ausnahmslos.
Genau.
Ja, genau.
Ausnahmslos.
Ja, ausnahmslos.
Dann verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's es gut.
Bis dahin.
Servus miteinander.
Ciao. Tschüss.